Du sag mal, Anton, wie fühlt sich jetzt retrospektiv der Schlotterbeck abgeben für Chase kaufen Deal an?
Ja, ich fühle mich ein kleines bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Also, das hätte ich mir anders vorgestellt.
Ja, Anton fühlt sich verarscht und Punkte betrogen. Ich hole keine Punkte auf Janni in der Office League auf. Und auch ihr da draußen werdet in der Situation sein, höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Risiken einzugehen. Genau das besprechen wir heute, denn an Spieltag 15 müssen wir alle all in gehen.
Das ist Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute für dich an den Mikros Anton und Bench. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Ja, Anton, also ich bleib direkt mal bei der Frage stehen. Erzähl doch mal von deinem Meisterstück, von deinem Deal letzte Woche in der Office League.
Ey, All-In gegangen ist eigentlich genau das richtige Stichwort, weil Geld jetzt am Ende raus, weil wir ja mit Soft Reset spielen, ziemlich egal ist, dachte ich mir, okay, zack, ich bin schnell, ich handle, ich check sofort die Lage, ich sehe Schlotterbeck mit der Trage runter, verkauft, sofort den Markt gescannt gesehen, Henry Chase da, Startelf-Chancen fürs Wochenende gegen Heidenheim, 50-50 haben wir uns gedacht, weil er in der Champions League auch nicht gespielt hat, sofort 25 Millionen draufgehauen, die ich von Schotterbeck verkauft bekommen habe und dann gedacht, geil, Starter, gut alles ausgetauscht, gut gemanagt und im Endeffekt dann aber so ein, zwei Tage danach, Donnerstag, Freitag schon gemerkt, oh, das könnte knapp werden eventuell, so wie Sahin sich äußert oder nicht äußert, könnte Schotterbeck doch spielen und habe dann gepokert, dass ich mit Chase halt wenigstens trotzdem Starter habe und im Endeffekt hat Chase gar nicht gespielt und Schlotti hat wie viele Punkte gemacht? So um die 70, oder?
Ja, der hat auf jeden
Also,
Fall ordentlich was mitgenommen. War jetzt
ja,
nicht über
nee,
die Maße.
104, also solid. Ja, macht den Kohl
Ja.
nicht fett bei meiner Gesamtausbeute, aber ist auf jeden Fall trotzdem was, wo man sich ein bisschen ärgert nach dem
Ja, wie
Wochenende.
war denn deine Gesamtausbeute am Wochenende, wenn wir mal in der Office League bleiben?
Also, ich habe mit Kader Zabek und Chase zwei Spiele gehabt, die gar nicht gestartet sind. Ich habe mich im Sturm für Adeyemi nach Einwechslung statt Tabakovic entschieden und ansonsten hatte ich mit Trapp einen ganz stabilen Torwart. Ich hatte gute Rohpunkte von Tabsoba, Brown mit seinem Tor, grüner Balken von Arnold und Mio mit seiner Bude, wobei ich da glaube, dass da noch ein Fehler vor Gegentor abgezogen werden könnte im Laufe des Montags. Und würde mich ärgern, fände ich aber sehr nachvollziehbar.
Ja, schauen wir mal. Fehler vor Gegentor, die Thematik besprechen wir auch später im Laufe dieses Podcasts nochmal. Und ja, um den vielleicht generell mal grob zu umreißen, wir werden natürlich heute drüber sprechen, ey, was ging am Spieltag ab? Auch ein, zwei Geschichten abseits von Kickbase, aber durchaus im Fußball, die wir von letzter Woche gleich noch besprechen wollen. Und werden dann darüber sprechen, wie wir die Partien fürs kommende und letzte Wochenende in der Bundesliga in diesem Jahr sehen, wo wir vielleicht irgendwelche ja, Hidden Champs sehen fürs Wochenende, die ihr auf jeden Fall einpacken solltet und bauen uns vielleicht auch so ein, zwei Szenarien, an denen wir ein Stück weit plakativ für euch festmachen, wie egal jetzt wirklich alles ist, was nach dem Wochenende kommt. Also volles Risiko für Spieltag 15, volles Risiko, um nochmal die nötigen Zähler einzusammeln. Und ja, bezüglich mir wird das auch ganz wichtig, weil wir haben letzte Woche hier drüber gesprochen, Anton, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Janni geht so langsam die Düse, was seine Herbstmeisterschaft in der Office League angeht, weil der Vorsprung immer weiter schmilzt und ich vor dem Wochenende, glaube ich, 350 Punkte oder so ran war. Am Wochenende konnte ich da leider nicht mehr weiter aufschließen, denn ich bin mit 7 Punkten mehr als du, mit 859 aus dem Matchday gegangen. War solide. Ich muss sagen, so meine Käufe von Elvedi unter der Woche, wo ich bei Gladbach am Wochenende viel gesehen habe, mein Halten von Lünen über die letzten Wochen, mein Einkaufen von Stark und Co. Also das ging eigentlich alles einigermaßen auf. Trotzdem auf der anderen Seite, Amiri 48, habe ich sogar ehrlicherweise mit etwas mehr gegen die Bayern gerechnet. Mainz hat ein brutales Spiel gemacht, auch da sprechen wir später noch drüber. Ich hätte gedacht, dass man ein nicht ganz so gutes Spiel an und für sich macht, aber dass dadurch dann Amiri natürlich viel mehr in dieser Spielmacher- und in dieser ja, alles an sich reißen Rolle irgendwie auftaucht. Deswegen, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber ehrlicherweise, so 48 gegen die Bayern nimmst du dann halt auch mit. Guerrero nicht von der Bank, sondern ausgewechselt, nur 35 Punkte. Burkhardt früh ausgewechselt, 27. Stöger. Ich möchte nicht mehr drüber sprechen, aber ja, Stöger aufgestellt, 26 Punkte von der Bank, Upamecano 90 Bank. Und da muss ich dann sagen, für diese 4-5 Cases jetzt nur, ich glaube, 50 Punkte gut auf Janni verloren zu haben diese Woche, ist dann völlig alright. Und dann wird nächste Woche da nochmal alles riskiert, um jetzt wieder 400 Punkte aufzuholen.
bei Stöger muss ich kurz einhaken und sagen, der hat halt seine erste Wertung erst in der 87. Minute bekommen, gell? Der macht halt klar, 15 Punkte davon sind Spiel gewonnen, aber der macht halt trotzdem noch, weiß nicht was, seine 10, 15 Punkte in 3 Minuten plus Verlängerung.
Ja, ja, das ist halt immer geil bei Stöger. Deswegen habe ich mich auch die meiste Zeit der Hinrunde jetzt nicht damit wohlgefühlt, ihn von der Bank reinzuwerfen, aber ich dachte mir halt immer, es gibt schlimmere Szenarien, wo man irgendwen aufstellen muss, wie zum Beispiel einen Upamecano, wo du weißt, okay, wenn ein Innenverteidiger auf der Bank sitzt, dann wird es ganz, ganz, ganz dunkel, was die Kickbase-Punkte angeht. Aber bei Stöger war immer so, wenn er noch 20, 25 Minuten bekommen hat, dann waren da locker 60 Punkte drin, wenn es ordentlich lief. Und deswegen, ja, also war jetzt nicht viel am Wochenende. Und ehrlicherweise, also für mich war Stöger wirklich ein Kandidat, wo ich am Wochenende gehofft habe, dass der mich ganz oben reinballert. Aber ja, da möchte ich jetzt auch nicht mehr allzu lange drüber sprechen, Anton.
Ja, kleiner Exkurs, was mir viel mehr wehgetan hat. Hast du zweite Liga gesehen?
Ja, viel.
Ja, ja, hast du auch unsere Liga gesehen?
Ach so, unser Ergebnis. Nee, ja. Ich habe nur gesehen, dass... Ach so, ja doch, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur gesehen, dass ich dich gestern Abend da noch geschluckt habe. Ja, gestern Nachmittag mehr.
Hast du gesehen, wie ich auf der Bank hatte?
Ja, 250 von irgendwem habe ich...
Also ja, von Damien denn? Fucking Downs, Alter.
Ach ja, genau. Ja, und ich hab vergessen, da hatte ich dann die frühe Vorlage von Heinz gestern, wo ich dachte, alles klar, Alter, jetzt haben wir noch mal ein Spiel hier. Und dann habe ich schon am Ende so 70. Minute habe ich das erste Mal so durchkalkuliert und dachte so, ja, okay, Anton hat so 3 Aktive gerade, die alle nicht gewinnen werden. Ja, ja. Ich habe 3 Aktive, die alle gewinnen werden und war noch irgendwie 60 Punkte hinten oder so. Und da habe ich gedacht, okay, das sieht gut aus. Bei mir ging es echt schlecht los, muss ich sagen, diese Woche mit Mikkel Bronsis auf der Bank, wo ich richtig Kohle hingelegt habe, weil wir nach letzter Woche dachten, okay, der ist safe bei Hamburg. Aber es wurde nicht schlechter. Es wurde im Gegenteil viel besser und am Ende hole ich da wahrscheinlich, wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, ja, du holst den easy.
Da kamen noch ein paar Korrekturen, aber trotzdem habe ich jetzt 100 Vorsprung knapp, also das sollte klappen.
Ja, ja, du holst den und das tat mir richtig weh, weil da einfach Dummheit und nicht aufstellen oder umstellen mich 60 Euro gekostet hat.
Ja, die nehme ich gerne mit. War es wirklich einfach dumm und Faulheit, dass du nicht richtig nochmal informiert warst oder war es eine bewusste Entscheidung gegen Downs?
Ich hatte es im Kopf, ich habe es vergessen.
Oh, fuck.
Also ja, irgendwie mit PK und sowas ist das dann durchgerutscht, beziehungsweise ich hätte sogar noch die Zeit gehabt danach, das umzustellen. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es gewusst,
was ich mache. Hast du lieber dein Challenge-Line-Up für zweite Liga gemacht, womit du wieder nichts gerissen hast?
Richtig, ich habe alles geline-upt. Ich habe challenge-mäßig habe ich wieder alles gespielt am Wochenende. Alles katastrophal schlecht, aber machst du nichts.
Ja, gut. Zweite Liga wird dann morgen sicherlich noch ein Thema. Genau, ein, zwei Geschichten hatte ich eben angekündigt, worüber wir noch sprechen wollten, Anton. Und ich schmeiß dir einfach mal als Buzzword rein die DAZN-Aussagen zu Mikros in der Bundesliga letzte Woche. Willst du da mal kurz einhaken?
Ja, ich will da kurz einhaken und ich will die vor allem erstmal aufmachen, damit ich das vielleicht einmal, dass wir eine Grundlage haben, darüber zu reden, auch nochmal Wort für Wort wiederholen kann. Nämlich die DAZN-Chefin hat, glaube ich, jetzt nachdem sich DAZN die neuen Rechtepakete gesichert hat, so ein paar Aussagen getroffen, was sie denn gerne hätte oder mehr in die Übertragung einbauen würde. Und da wurde zum einen gesagt, wenn Formel-1-Fahrer kurz vor einem Rennen in dem Fehler tödlich sein können, noch Interviews geben können, dann sollte das für Fußballer doch auch möglich sein. Der Sport braucht dramatische, emotionale Momente.
Das ist absolut geisteskrank, die Aussage.
Genau, und
geisteskrank, Gate, ich nehme das zurück, aber also in dem, also jetzt muss ich bodenlos aufpassen, was ich sage, aber in diesem Kontext gerade meine ich es, glaube ich, auch fast so, wie ich sage und wie es die Leute auffassen könnten, weil das ist jenseits von Gut und Böse, so eine Aussage zu treffen.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen, weiß nicht, ob das eine verzerrte Wahrnehmung ist oder so, aber ich finde vor allem so, ein zweites Ding, was auch noch gefordert oder gewünscht worden ist, waren auch Mikrofone an den Bänken, dass man da ein bisschen genauer reinhören kann und ich finde beide Punkte einfach so off, weil ich finde, dass man den Leuten auch noch irgendwie das letzte bisschen Privatsphäre und Spiel- und Tunnelmoment irgendwie gönnen muss. Klar, ich weiß, es gibt mittlerweile viele Sportarten, bei denen es gang und gäbe ist, dass im Vorhinein noch irgendein Interview gegeben wird, aber ich finde vor allem dieses Selbstverständnis, diese fordernde Art, die in der Aussage, finde ich, so ein bisschen mitschwingt. Ey, die Rennfahrer machen das, dann macht ihr das doch bitte selbstverständlicherweise auch. Ich verstehe nicht, warum man da sich das so einfordern kann, weil klar, jeder ist anders. Es gibt Spieler, die sind wahrscheinlich trotzdem noch angespannt, nervös vor dem Spiel. Die reißt das aus der Routine, die wollen das nicht. Es gibt andere, ey, den Müller, den kannst du wahrscheinlich, egal zu welchem, der kann nach dem Auswechseln sofort das Mikro ins Gesicht gehalten bekommen, der würde trotzdem ein stabiles Interview rocken, aber das ist nichts für jedermann, das ist nicht selbstverständlich, das ist was sich natürlich Übertragungsleistende wünschen, aber Ich finde dieses Selbstverständnis und sowas und wir wollen immer mehr und wir wollen immer tiefer rein und immer mehr Insights und sowas, das verstehe ich nicht, wie man das so unreflektiert raushauen kann.
Ich finde auch auf der einen Seite, ja, also diese Unreflektiertheit und dieses Selbstverständnis, mit dem die das einfordert, finde ich krass, aber auf der anderen Seite auch dieses, die Formel-1-Fahrer da, das hat sie ja wirklich, also das war jetzt kein O-Ton von dir, aber es war schon nah an dem genauen Wording von ihr, glaube ich, dran, ne? Dass sie ja gesagt
das
hat,
das war
wirklich
der O-Ton,
so,
ne? Doch, das ist der O-Ton.
Ja, okay, perfekt. Also, dass sie ja gesagt hat, die innerhalb der nächsten Sekunden mit falschen Entscheidungen irgendwie ihr Leben aufs Spiel setzen oder verlieren können, so, wenn die das machen, macht ihr das ja auch. Da denke ich mir auch, also, das wird ja nicht die Basis gewesen sein, auf der man damals solche Dinge in der Formel 1 zum Beispiel eingeführt hat. So, weißt du, was ich meine? Also es wird ja auch da ein Diskussionspunkt gewesen sein, zu sagen, ey, wie viel kannst du denen zumuten, wie viel willst du denen zumuten und inwiefern beeinflusst die das? Und dann sich jetzt dahinzustellen als Schirmherrin, blöd gesagt, jetzt von was genau diese Übertragungsgeschichten zu verantworten hat, dahinzustellen und zu sagen, ja, also die können sogar kurz bevor sie irgendwie lebensverändernde Entscheidungen treffen, sich da vor ein Mikro stellen. Also so dieses Szenario einfach so plakativ da jetzt hinzubauen, zu sagen, das ist was die im Zweifel beeinflusst in dem, was über Leben und Tod entscheidet, das ist halt auch Wahnsinn, finde ich. Also, das jetzt so dahinzustellen, da würde ich doch so als, ich sag jetzt mal, als Formel-1-Fahrer, der sich damit auch nicht wohlfühlt, würde ich mir doch jetzt denken, willst du mich verarschen?
Ja.
Also.
Ja, ich glaube, es gehört für viele irgendwie dann schon auch irgendwie zu ihrem Sport dazu, man gewöhnt sich dran, aber ich glaube auch, dass du mit den Trainern vor dem Spiel eigentlich genug hast, die da Insights liefern und ihre Meinungen und weiß nicht was abgeben und ich weiß auch gar nicht, ob ich das als Zuschauer wollen würde, also ich weiß nicht, ob ich noch ein 0815 glatt gebügelt Interview, geschultes Interview vor dem Spiel brauche, ich weiß nicht, ob ich noch mal vor dem Spiel Fragen brauche, die komplett an der Fußballthematik vorbeigehen.
Nee, also...
Also lieber die Möglichkeiten, die man hat, einfach ein bisschen mehr qualitativ nutzen, den Spielern nicht alles schlecht auslegen, den Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, sich auch privater und vielleicht auch mal persönlicher zu zeigen, als die ganzen flachen Antworten in Pressekonferenzen vielleicht mal ein bisschen mehr fußballnah und weniger fußballfern zu fragen und sowas. So, ich glaube, damit wäre schon viel getan, das Ganze.
Ich finde auch so, noch mehr Interview-Szenarien braucht es auf keinen Fall, wo ich aber ehrlicherweise direkt dran gedacht habe, ich finde es super interessant, immer diese Mic'd-Up-Geschichten. Weißt du, was ich meine? Also wenn zum Beispiel beim Pokalspiel von Obala, das ist jetzt vielleicht laut geworden für die Zuhörer, sorry dafür, diese Geschichten, genau, mic'd up, zum Beispiel bei Arminias Pokalspiel gegen Freiburg gab es das, glaube ich, auch, oder war es eins vorher? Ich weiß es nicht. Wo der Schiri sozusagen ein Mikro trägt und hinterher dann so in so einem 8-9-minütigen Video aufgerollt wird, wie so die Kommunikation auf dem Platz stattfindet und so. Das finde ich ist auch schon Grauzone, weil ich mir auch da denke, so jeder von uns, der irgendwie mal einen Sport betrieben hat oder einen Teamsport oder halt Fußball gespielt hat, weiß, auf dem Platz fallen mal Aussagen, wo man sagt, ey, hinterher gibt man sich die Hand und dann ist wieder gut, auf dem Platz ist vielleicht ein bisschen drüber oder. Und da denke ich mir schon so, das ist halt was super manipulativ dann ist, wenn die Spieler alle wissen, Alter, heute ist hier alles, wird hier alles irgendwie aufgenommen und im Zweifel mir hinterher vorgehalten, was hier auf dem Platz passiert. Ich finde es trotzdem super interessant und gucke ich mir super gerne an, sowas, weil es mich auch einfach interessiert. Und genauso wäre es, glaube ich, auch, wenn du mal so eine Bank während des ganzen Spieles irgendwie auf Ton hättest, auf Band hättest. Aber ich finde halt, an der Bank wirklich sowas zu machen, ist halt nochmal ein ganz anderes Level von Privatsphäre, in die du da eindringst, als auf dem Platz, wo du sagst, okay, das ist Kommunikation gegenüber Gegnern, gegenüber dem Schiri, das ist alles, was irgendwie Teil des Sports wirklich unmittelbar ist und was im Zweifel auch irgendwie was geahndet werden muss, wo irgendwie verfahren werden muss und so weiter und so fort. Und was auf der Bank, wenn da jetzt Tell und Upa am Wochenende hocken und irgendwie ein bisschen übers Spiel witzeln oder so, dann ist, also da hat kein Journalist der Welt das Recht, irgendwie da mal kurz Mikro reinzuhalten und hinterher das auseinander zu pflücken. Ja. Also das finde ich krank drüber. Ich würde es mir, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir angucken und fände es super interessant. Ich finde es aber komplett wahnsinnig, das irgendwie einzufordern und so mal hier und da so mic'd up und so solche Spielkommunikationen mal sich anzuschauen und anzuhören. Das finde ich super interessant, ist aber für mich auch so die letzte Ebene vor, jetzt ist zu viel.
das hat ja auch mehr Doku-Charakter als irgendwie Voyeurismus. Also wenn da Sven Jablonski abgemiked wird und du einfach mal siehst, wie viel ein Schiri während des Spiels, während des Klassikers irgendwie seine Entscheidungen erklärt und vertritt und sowas, dass das denen auf dem Platz sofort klar ist, warum was getroffen worden ist, dass er abwägt, dass er Begründungen liefert in kürzester Zeit, das ist schon geil zu sehen. Und nach wie vor, wenn irgendein Bayern-Torwart im Spiel aufsteht und rüberschreit, dann hört man das ja trotzdem noch, wenn das aus voller Emotionen ist. Aber die ganzen kleinen Sachen und sowas, die soll dann doch einfach jeder für sich denken und sagen können, denke ich.
Ja, ich habe mich übrigens gerade vertan. Ich meinte auch den Klassiker gerade die letzten Wochen, wo es Jablonski war. Arminia war schon eine ganze Ecke her, da stand Klos noch auf dem Platz und irgendein Drittligaspiel wurde, glaube ich, da gemiked. Yes. Genau, das zu der Thematik. Eine zweite Sache, über die wir vielleicht noch ganz kurz sprechen können, kurz vor der Podcast-Aufnahme. Hier ist heute durchgesickert, dass die Verlängerung von Wirtz in Leverkusen wohl durch sein soll. Also, ich stelle jetzt mal auch ganz, ganz plakativ und glatt journalistisch, Anton. Bekenntnis oder vorbereitende Verlängerung inklusive dicker Klausel und so weiter und so fort?
Kann ich gar nicht einschätzen. Also Bekenntnis glaube ich nicht, weil ich glaube, alle wissen, dass er sich in Leverkusen wohlfühlt, aber dass es langfristig nicht der größte Club sein wird, bei dem er spielen wird. Und ob das dann Real oder Bayern oder weiß nicht wo ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass du da schon bestimmt wieder einen kleinen Gehaltsboost in irgendeiner Form drin hast und dann mit Sicherheit entweder eine teure Ausstiegsklausel zugunsten von Leverkusen oder eine Möglichkeit, die es Wirtz irgendwann ermöglicht, auch einfach so zu gehen, wie er das haben möchte, nach den vielen Jahren, wo er jetzt einfach auch brutal geliefert hat.
Ja, ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, also klar, Gehalt wird dann nochmal ordentlich gepusht worden sein und ich glaube, das ist einfach jetzt so ein Ding von, du lässt dir entweder so vereinsspezifische Klauseln einbauen, da und dahin kannst du für die und die Summe gehen oder halt sagen, yo, du deckelst jetzt auf 200 Millionen, weil für Leverkusen nicht mehr so diese super offene Verhandlung und wann springt wer ab, sondern so Preisschild dran, entweder ihr zahlt das oder halt Pech gehabt und ich glaube, das ist mittlerweile auch, also in Anführungsstrichen die smartere Verhandlung gegenüber den ganz großen Cities, Reals und sonst was, wo du sagst, Alter, wir haben hier eine 200-Millionen-Klausel, zahlt's oder nicht, und dann legen die es halt auf den Tisch. So ist, ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile einfacher, als zu sagen, ja, aus der kleinen Bundesliga, so wie sie wahrgenommen wird, willst jetzt für ein Wirtz irgendwie Kohle haben und dann unterbieten sich da oder überbieten sich da die zwei, drei Top-Clubs, aber auch alle irgendwo untereinander am Mauscheln und am Ende landest du irgendwo bei deinen 140. Also, wir brauchen nicht drüber sprechen, wie wahnsinnig das alles ist, ne, aber ich glaube auch, das wird jetzt einfach, also da braucht man jetzt nicht mehr draus machen, als es ist. Wirtz streicht noch mal ein bisschen mehr Kohle ein. Es wird alles so gedeichselt worden sein, dass ihm keine Steine in den Weg gelegt werden können, wenn er dann jetzt irgendwie nächstes, übernächstes Jahr den Schritt macht. Und dann kehrt er, glaube ich, auch relativ fix wieder Ruhe ein.
Ja, ich hoffe, der hat sich eine 200-Punkte-Klausel in den Vertrag schreiben lassen, dass da eine kleine Prämie gibt. Weil dann wird es auf jeden Fall wöchentlich scheppern.
Ja, wöchentlich nochmal ein Taschengeld oben drauf.
So ist es.
Yes, lass uns kurz über den Spieltag sprechen. Auch da gab es einige Partien, wo wir ein, zwei Themen mitgebracht haben, die ganz interessant wären. Ganz vorne weg, aber tatsächlich natürlich Union gegen Bochum, wo wir jetzt den Spielabbruch oder beziehungsweise nicht, wir hatten die Spielunterbrechung und dann die Fortführung und Beendigung unter dem Nicht-Angriffspakt der beiden Teams sozusagen. Lass uns da kurz drüber sprechen. Vielleicht einmal so deine generelle Meinung zu der ganzen Causa und gerne danach auch mal eine Erklärung. Kann ich machen, kannst du auch schon einhaken, wenn du möchtest, wie wir damit umgehen werden, was die Kickbase-Punkte und Co. angeht.
Ja, also wenn es um die reine DFL-Wertung des Spiels geht, finde ich, dass die Fortgeschrittenheit des Spiels total entscheidend für eine Entscheidung ist, weil im Endeffekt das Spiel ja zum Zeitpunkt, weiß nicht wann, wo das Feuerzeug geflogen ist, um die 90. rum nur noch ein paar Minuten. Ja,
ich glaube 87
oder so. Ja, oder so, genau. Es war nicht mehr viel zu gehen. Deswegen glaube ich, das ist total entscheidend dafür, weil im Endeffekt, wenn das nach 20 passiert und du danach dein Torwart auswechselst, weil er verletzt ist oder nicht mehr spielen kann, möchte, dann finde ich, ist das Szenario sofort ein ganz, ganz anderes. Und dann finde ich, wirkt es für mich aus meinem Gerechtigkeitsempfinden am fairsten zu sagen, das Spiel muss neu angesetzt werden und wiederholt werden. Ich finde, diese drei Punkte an dem grünen Tisch haben oder hätten den Beigeschmack, dass ich mich im Endeffekt auch am nächsten Wochenende in Aue in die Kurve stellen könnte und meinem Löwenkeeper ein Feuerzeug in den Strafraum reinschmeißen und dann sagen, jetzt müssen aber die Löwen auch am grünen Tisch die drei Punkte bekommen. Und deswegen fände ich es da schwierig, irgendwie so zu gehen, wobei ich auch nicht genau weiß und sicher sagen kann, wie da einfach die Regularien und die Paragraphen in der Spielordnung sind und greifen. Aber für mich wäre es jetzt bei dem Spiel im Endeffekt so, dass ich sage, ey, das muss genauso gewertet werden mit einem Unentschieden. Und du musst dir überlegen, was für Disziplinarstrafen da auf Union Berlin zukommen. Ob das eine leere Kurve hinterm Tor ist, ob das ein leeres Stadion ist für eine gewisse Anzahl an Spielen. Sei mal dahingestellt. Genau, aber ich glaube nicht, dass du von diesem Unentschieden, gerade wenn man drauf schaut, wie vorangeschritten oder fortgeschrittenes Spiel gewesen ist, nochmal abweichen kannst. Oder siehst du das grundlegend anders?
Nee, ich sehe es ganz genauso. Ich finde auch diesen Punkt mit, wie weit das Spiel fortgeschritten ist und im Sinne des Sports irgendwie, was man da an Wertungen zugrunde legen kann, finde ich ganz entscheidend. Und ich will da auch, glaube ich, gar nicht so tief weiter noch drauf eingehen, weil du hast alles gesagt, was ich hier auch hätte reinwerfen wollen. Und natürlich muss man da auch irgendwie vorsichtig sein, wie wir was daran bewerten oder nicht bewerten möchten. Ich würde dann vielleicht einmal direkt rüberspringen zu den Punkten, die ihr alle fürs Wochenende erhalten werdet. Und da machen wir es eigentlich genauso, wie unsere Meinung auch dazu rein sportlich ist und sagen, das Spiel ist mehr oder weniger zu Ende geführt worden, nachdem 85, 87, 88, wie viel auch immer, Minuten da ganz normal das sportliche Geschehen, wie es sein soll, abgelaufen ist. Und dementsprechend werden wir die Wertung auch weiterhin drin lassen. Die Punkte werden nicht nochmal verändert. Du hast natürlich ganz viele Begleitumstände. Es kann sein, dass eine Anfechtung einer Spielwertung, so hatten wir es jetzt beispielsweise in der Frauenbundesliga bei der Partie Freiburg gegen Leverkusen, dass da einfach am, ich glaube, es war damals der Mittwoch oder der Dienstag der Folgewoche, wo es auf einmal hieß, oh, der Elfmeter hätte so gar nicht gegeben oder ausgeführt werden dürfen und deswegen fechten wir die Spielwertung an, was natürlich bei uns bei Kickbase jetzt zur Folge hätte. Der Spieltag ist abgeschlossen, Prämien sind ausgeschüttet, Transfers sind abgewickelt worden und zwei Tage später heißt es auf einmal, yo, das Spiel wird nochmal angefochten und eventuell anders gewertet. Dieser Einspruch bezüglich der Wertung war im September, glaube ich, diesen Jahres. Ich meine Anfang, Mitte September. Und jetzt, vergangene Woche, wurde eine Neuansetzung für den kommenden Januar angesetzt. Das heißt, wenn wir bei sowas sagen würden, yo, man muss dann abwarten, wie es bewertet wird, ob eine Begegnung neu ausgetragen wird, ob irgendwie 3-0 am grünen Tisch gewertet wird, dann hast du halt auch mal solche Szenarien, dass so ein Spiel irgendwie über eine ganze Halbserie nicht ausgewertet werden kann oder solche Edge-Cases, was es natürlich alles nicht einfacher macht. Selbst wenn dann neu gespielt wird, könntest du solche Dinge haben wie, weiß ich nicht, eine Partie von Spieltag 2, wenn wir jetzt mal abgesehen von diesem Winterpausenthema und Reset und sonst was, was ja weitere Probleme sind, uns das Ganze anschauen. Szenario an Spieltag 2 wird ein Spiel abgebrochen, da wird Einspruch eingelegt, dann wird irgendwann zwischen Spieltag 3 und 4 eine Verhandlung stattfinden und dann wird das Spiel zwischen 7 und 8 neu angesetzt in der Länderspielpause oder was. Da hast du ja so viele Transfers, die dann gelaufen sind, da hast du wahrscheinlich schon ein ganz anderes Team und kriegst dann Punkte sozusagen für die Spieler, die dann aktiv sind zu einem Zeitpunkt, wo du sie nicht mehr im Team hast. Du hast ganz andere Prämien, du hast dann auf einmal 3 Prämienausschüttungen in einer Woche, die den Markt komplett verändern und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir es im Sinne des Sports, im Sinne aller Manager da draußen und dem normalen Weitermanagen in Anführungsstrichen, die Partie genau in der Wertung stehen lassen, wie sie jetzt am Wochenende gewertet wurde. Müssen aber natürlich auch sagen, und da ist es auch ganz wichtig, was du eben meintest, Anton, dass das Spiel super weit fortgeschritten war und das irgendwie auch im Sinne des Sports dann so gewertet wird. Wenn wir jetzt Fälle hätten, wie nach 3 Minuten passiert ein Platzsturm und weiß ich nicht was, dann wird abgebrochen, dann musst du das natürlich ganz anders bewerten und auch ganz anders irgendwie überlegen, dass eine 3-Minuten-Spielwertung halt null repräsentativ dann für die Leistung der Spieler ist, die sie hätten abrufen können, als wenn du das jetzt mit 87 Spielminuten von 90 vergleichst, ne?
Ja, definitiv.
Gut, möchtest du dazu noch was sagen? Oder ich glaube, eigentlich haben wir das Thema abgerappt damit, oder?
Eigentlich haben wir das Thema abgerappt. Ich glaube, man kann noch kurz einschneiden, weil es ja auch einfach heiß diskutiert worden ist und egal ob irgendwie unter den Social-Media-Beiträgen oder auf Liga-Insider da auch heiß gelaufen ist, ob das jetzt gerechtfertigt gewesen ist, von Dreves da in der Kabine zu bleiben oder nicht und wie schwer dieser Treffer am Kopf gewesen ist. Ey, das sei mal dahingestellt, wie schwer er da getroffen worden ist. Und ich glaube, man kann vorneweg auf jeden Fall sagen, dass egal wer da von den Rängen irgendwas auf Spieler wirft, auf jeden Fall nichts im Stadion verloren hat. Aber sieht natürlich alles ein bisschen überzogen aus, was ich aber auf jeden Fall verstehen würde, wenn du als Torwart nach so einer Aktion nicht mehr mit Rücken zu den Fans stehen möchtest. Ob das fürs nächste Spiel, ob das für die nächsten 5 Minuten ist oder wie auch immer. Ich glaube, ja, das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich verstehe, wenn ein Torwart da nicht mehr rausgehen möchte. Und ist ja auch bei dem Schiri, der hier, damals war das in Bochum, von dem Becher getroffen wird, nicht anders. Da hast du nicht unbedingt Bock, an der Linie weiterzulaufen. Und Kopftreffer schien mir auch ein bisschen mild zu sein und nicht unbedingt eine Platzwunde pipapo erzeugt zu haben. Deswegen würde ich da auch sagen, ey, da schaut Bochum bestimmt auch mit einem Auge drauf, dass da eventuell einfach Punkte zu holen sind. Aber kann man ihn, finde ich, auch nicht unbedingt verübeln. Und ich glaube auch, dass da viele ähnlich einfach gehandelt hätten. So, zack, das, ja, das nimmt man an, wie man auch einen Elfer nach einem leichten Kontakt annimmt.
Ja, ja, hundertprozentig. Also ohne, dass man da jetzt irgendwas anmaßend oder ja, dass man da anmaßend sein möchte. Ich glaube, man kann da jetzt auch grundsätzlich offen und normal drüber sprechen. Anton, wir hatten heute auch schon drüber gesprochen, dass da ja Dinge geleakt wurden, dass es zum Beispiel irgendwie eine ärztliche Untersuchung hätte geben sollen, die dann von Dreves abgelehnt wurde, auf Basis der dann eine Entscheidung vielleicht getroffen worden wäre, von wegen, was ist da, was war da nicht. Aber was du meintest und was ich halt auch finde, dass das halt überhaupt nicht, das darf nicht in den Hintergrund rücken, dafür, dass dann auf einmal diskutiert wird, yo, was war das denn jetzt für ein starker Treffer und macht der da eine Show draus oder weiß ich nicht was. Ja, ist ja halt dieser Aspekt so, du hast da 10.000 gegnerische Fans im Rücken, hast gerade, und das ist ja auch ein, also, das ist ja ganz salopp gesagt einfach auch ein Schockmoment, ne, wenn du auf einmal aus dem Nichts von so einem spitzen Gegenstand da am Kopf getroffen wirst und dass du dich da nicht mehr vorstellen willst und das im Zweifel halt auch einfach psychische Gründe hat, so hat sich das jetzt anhört, finde ich völlig legitim und deswegen, ich verstehe und ich finde es auch in Ordnung, dass darüber diskutiert wird, zu sagen, ey, hat Bochum da irgendwie direkt eine Wertung am grünen Tisch im Blick und natürlich ist es ein Spiel, wo man im Zweifel schon über Big Points spricht gegen den direkten Konkurrenten und so weiter und so fort. Und das finde ich aber, wie du gesagt hast, von Bochum A ist es legitim, das zumindest im Blick zu haben. Und ich finde, es darf halt nicht da rein oder darin münden, dass man sagt, die Diskussion findet darüber statt, ob das jetzt Show oder nicht war. Und nicht, dass halt im Vordergrund steht, dass, wie du gesagt hast, der Fan oder in Anführungsstrichen Fan da nichts im Stadion zu suchen hat, der solche Dinge irgendwie tut. Und dass das halt völlig in Ordnung ist, als Torwart da zu sagen, ey, da stelle ich mich nicht nochmal hin heute.
Ja, ist ja wie bei einer roten Karte, die nicht nur rot ist, wenn der Knöchel durch ist, sondern auch, wenn er halt in den Knöchel reinsteigt und da muss nicht irgendwie der Schädel weggelünzt werden von dem Feuerzeug. So, da reicht es auch einfach, wenn er getroffen wird, fertig.
So ist es. Gut, Union Bochum haben wir damit. Eine Partie, die auch überrascht hat am Wochenende, war, glaube ich, Mainz gegen die Bayern. Und Anton, gerne mal deine Meinung dazu. Ich würde auch nur ganz kurz drüber sprechen wollen, aber aus meiner Sicht hat es Mainz bis auf die letzten 15 Minuten, wo ich mich dann immer frage, so, ist es eine Frage der Kraft dann? Ist es so dieses, okay, wir haben es jetzt fast und jetzt bunkerst du dich dann doch irgendwie nochmal ein? Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, woher das immer kommt, weil das wirklich ein so präsentes Muster gefühlt bei jedem Team, wenn du so in dieser Underdog-Rolle bist, dass die letzten Minuten dann nochmal auf einmal sich eingeigelt wird, wenn man vorher doch 75 Minuten lang die Erfahrung macht, wie gut es laufen kann, wenn du da mitspielst und dein Ding auf die Platte kriegst.
Ja, fand ich auch ein bisschen erstaunlich, aber klar, ich glaube, da geht dir schon irgendwann die Puste, wenn du halt dann 70 Minuten davor immer auf Anschlag auf 110% spielst und fand es aber auch wieder so ein bisschen einen Rückfall auf die luftig verteidigenden Bayern, die wir eigentlich in dem Jahr noch nicht so oft gesehen haben.
Ja, denke ich auch. Würdest du es an der Dyer-Hereinnahme ein Stück weit festmachen?
Weiß ich gar nicht mal unbedingt, ob ich das daran festmachen würde. Also ich finde, dass der vor dem 2-1 schon auch irgendwie ein bisschen rumirrt in dem Raum, wo du ihn eigentlich nicht erwartet hättest. Aber würde auch nicht sagen, das kann nicht ausschlaggebend gewesen sein, dass du einen anderen Spieler auf einem guten Niveau für einen Spieler auf internationalem Niveau vom Upamecano reinnimmst, dass da auf einmal der Baum brennt. So. Also ich glaube, das war schon einfach insgesamt, dass da vielleicht in den letzten ein, zwei Wochen nach der Kane-Verletzung auch ein bisschen was ins Rutschen gekommen ist und man nicht mehr ganz so souverän auftritt wie zuvor.
Ja, fair. Gladbach gegen Kiel. Können wir theoretisch noch kurz drüber sprechen? Wir haben aber eben auch über die Stöger-Causa schon gesprochen. Das Problem ist nur, Woche für Woche sprechen wir hier darüber, was du mit der Mannschaft machen könntest und hin und her und was drin wäre, wenn du es vernünftig spielen lässt und weiß der Geier was. So, am Ende des Tages wird jetzt Hack wieder reingenommen und scored. So kannst du nichts mehr sagen langsam, Sioane, ne?
Nee, kannst du nichts mehr sagen. Also ich glaube, die Entscheidungen, die er trifft, die funktionieren im Allgemeinen natürlich vor allem für alle Kickbase-Managerinnen und Kickbase-Manager ärgerlich, dass der Stöger so unbeständig spielt und da auch wieder rausrotiert ist. Aber Player zwei Buden gemacht, drin geblieben, Hack gescored, so, da kannst du wenig gegen sagen und im Endeffekt, wer so aufstellt, hat dann halt recht.
Aber im Endeffekt musst du halt auch sagen, Teil der Wahrheit ist, dass Gladbach mit 21 Punkten im Moment Tabellenelfter ist und dafür ist irgendwie die, also da, die Wahrnehmung der letzten Wochen ist für mich halt auch eher so, ey, Sioane entscheidet total unkonventionell und irgendwie keiner versteht, was da vorgeht in seinem Kopf, aber am Ende funktioniert und die Leistungen stimmen und dafür, dass ein Kleindienst direkt funktioniert wie bekloppt und scored ohne Ende, dafür, dass ein Onorada zwei Flanken pro Spiel irgendwie reinschlägt, die zu Toren führen, dafür, dass man jede Woche sagen muss, yo, Stöger spielt nicht und der spielt nicht und so und die, die reinkommen, scoren, ist die Ausbeute irgendwie trotzdem ziemlich schlecht, ne?
Naja, aber Tabellenelfter mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 5 in Europa.
Fair, aber 14 Spiele, 21 Punkte, also meine Wahrnehmung ist in den letzten Wochen besser.
Ja, nee? Schon, ja schon, aber dafür waren die ersten Wochen auch, glaube ich, einfach nicht so punktgereich.
Ja, unfassbar, ja. Ja, fair. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das Thema mit, ob Sioane weitermacht oder nicht, ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal tot. Da brauchen wir nicht spekulieren, auch wenn es jetzt Richtung Reset und sowas geht. Ein Stöger ist für mich für die Rückrunde ein Gamble, aber nicht mehr auf jeden Fall.
Ja.
Dortmund-Hoffenheim. Da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Dortmund legt sich das Ei wieder kurz vor Schluss selbst rein, auch irgendwie bezeichnet, dass du so auf dem Zahnfleisch gehst, einen Schlotterbeck ist dann packt, irgendwie am Spieltag doch wieder ready zu sein, du dann irgendwie in der 88. Minute Yannick Löhs, der aus Hannover für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde, reinwerfen musst, der, ich weiß gar nicht, ob er dann realtaktisch auch wirklich Kautos Rechtsverteidiger übernommen hat oder ob die es anders gestellt haben, aber so wie das Tor fiel, stand Löhs da als Rechtsverteidiger, der den einlaufenden Brünasen aus dem Blick verliert, der einfach tief steht, mit einem Kontakt das Ding reinschieben kann, kurz vor Schluss 1-1, Dortmund rutscht auf Tabellenplatz 8 ab und ist jetzt punktgleich beispielsweise mit Werder Bremen, was unfassbar ist in meinem Kopf.
Ja, ist tatsächlich sehr, sehr bitter und da natürlich bewahrheitet sich mal wieder die Lieblingsthese vom Janni, dass gegen den Ex-Club einfach öfter getroffen und gut gepunktet wird, aber ich finde es auch, also du hast eigentlich öfter, dass jemand nach dem Spiel dasteht und sagt, ey, wir wissen nicht, warum wir so gespielt haben oder das war kein Dortmund-like-Auftritt oder wir haben gut gespielt und uns nicht belohnt. Also das höre ich in letzter Zeit deutlich öfter als, ey, wir haben geil gespielt und das Spiel souverän nach Hause gefahren.
Ja. Ja, wer da, also ich meine, Anton, wir haben ja auch lang und breit über das Dortmund-Thema letzte Woche in unserem XXL-Stream, würde ich fast sagen, gesprochen, wo wir irgendwie knapp 4 Stunden zusammensaßen. Da gab es auch letzte Woche dann 3 Podcast-Episoden, die wir dazu noch hochgeladen haben, wo wir unter anderem viel darüber gesprochen haben, was wir von den vermeintlichen Top-Teams in der Rückrunde erwarten, welche Spieler wir da irgendwie als potenzielle Breakout-Kandidaten sehen und so weiter und so fort. Wenn ihr da also noch nicht reingehört habt, gibt es 3 Folgen aus letzter Woche, die, ich sag mal, von der Aktualität her auch welche sind, die ihr euch in den nächsten 1-2 Wochen Richtung Winterpause in Ruhe zu Gemüte führen könntet. Ich glaube, fürs Wochenende haben wir nichts mehr, worüber wir grundsätzlich sprechen wollen würden. Der Podcast oder die Episode steht ja so ein bisschen unter dem Zeichen Ausblick auf Spieltag 15, All-In, wie gehen wir es an, wo sehen wir Potenziale. Deswegen würde ich sagen, können wir jetzt auch so den Schwenk machen Richtung nächste Woche oder Richtung aktuelle Woche und können da ganz kurz noch ein, zwei Announcements geben, Anton. Und zwar bist du unter der Woche mal nicht in München.
Genau, ich mache den kleinen Sprung rüber nach Augsburg. Wir sind nämlich bei Kevin Schlotterbeck und Philipp Tietz zu Gast, die nämlich am Wochenende mit dem FC Augsburg ihre gemeinsame Challenge in der App haben werden. Die beiden spielen gegeneinander und es gibt auch für euch die ein oder andere Kleinigkeit zu gewinnen, nämlich zum einen ein signiertes FC Augsburg-Trikot des Gewinners der Challenge, also von einem der beiden, Tietz oder Schlotterbeck, dann natürlich auch wieder Abos von Kickbase, um da als Member auch weiter am Start zu bleiben. Und so, ihr entscheidet euch im Endeffekt für eines der beiden Teams, entweder Team Tietz oder Team Schlotti. Und dann spielt ihr mit eurer Aufstellung für die beiden die Punkte ein. Natürlich wird auch noch verglichen, wer von den beiden besser gepunktet hat und wessen Team besser gepunktet hat. Und dann gibt es im Endeffekt 3 Punkte. Und wer 2 holt, entscheidet das Ding für sich.
So ist es. Anton also unter der Woche auf Abwägen in Augsburg. Wird sicherlich auch geilen Content dann von da geben. Und eine zweite Challenge, über die wir bezüglich kommenden Woche auch noch, Wochenende auch noch sprechen möchten, ist die AVD-Challenge. Und zwar die Challenge des Automobilclubs von Deutschland, der auch in diesem Podcast hier per Integration vertreten ist. Und da möchten wir euch nämlich kurz mal erzählen, worum es an und für sich natürlich geht. In der Challenge ist klar, aufstellen, es gibt geile Gutscheine zu gewinnen. Könnt da also gerne mal reinschauen, schon mal einen ersten Draft für euch bauen. Die Challenge ist mit Podcast-Veröffentlichung auf jeden Fall schon online. Und ansonsten die Tage natürlich nochmal reinschauen, wenn es Richtung Wochenende dann geht und der ein oder andere Ausfall, die ein oder andere Rotation klar wird. Grundsätzlich, was der AVD, der Automobilclub von Deutschland ist, ist seit 125 Jahren eine Organisation, die zuverlässig bei Pannen, bei Unfällen, bei Krankheit Hilfe leistet und das weltweit tatsächlich. Aktuell läuft eine Weihnachtskampagne, die wir jetzt einmal vorstellen wollen, womit euch natürlich auch was Gutes getan werden könnte, wenn ihr daran Interesse habt. Da wird nämlich besonderer Wert darauf gelegt, euch und euren Familien nicht nur Sicherheit, sondern auch wirklich Vorteile zu sichern. Also nicht nur für den absoluten Notfall der Helfer zu sein und euch da beizustehen, sondern eben auch tatsächliche Vorteile einfach im Alltag zu bieten. Und zwar gibt es im Moment 2 Angebote. Einmal die AVD Help Plus Tarife, wo 3 Jahre Mitgliedschaft mit 50 Euro Gutschein zum Tanken und Waschen belohnt werden. Es gibt neben dem Einzeltarif auch den Familientarif, wo Kinder bis 23 Jahre mit abgesichert sind, inklusive in diesem Tarif und statt dem 50 Euro Gutschein sogar 70 Euro Gutschein inbegriffen sind. Generell Inklusivleistungen betreffen von weltweiten Schutz bei Pannen und Unfällen über Krankenrücktransporte und Unterstützung bei medizinischen Notfällen, über Mietwagen bei Fahrzeugausfällen, über die Wahl eurer Wunschwerkstatt für alle Leistungen, die da getroffen werden, über Fahrradschutzbrief in ganz Europa, Rechtshilfe bei dem ein oder anderen Blitzer, den der ein oder andere von euch da draußen vielleicht schon mal per Brief im Briefkasten liegen hatte. Es wird übernommen, die Selbstbeteiligung bei Wildunfällen bis 300 Euro, also Vorteile über Vorteile, Inklusivleistung über Inklusivleistung. Und der AVD ist grundsätzlich der bestbewertetste Automobilclub auf Google und Trustpilot. Anton, ich weiß nicht, bei mir ist es so, wenn ich mich um Versicherungen, um solche Pannenhilfsdienste, um Dinge einfach, wovon ich nicht die beste Ahnung von Haus aus habe, ich gucke immer erstmal bei Trustpilot und Google-Bewertungen, oder?
Google-Bewertungen safe, Trustpilot ist für mich noch kein so großes Ding, aber da zählt auf jeden Fall schon auch, was andere Kunden von dem Unternehmen halten und von den Leistungen, die da angeboten werden. Also es ist auf jeden Fall sehr nice, wenn da gute Bewertungen immer stehen.
Yes, diesbezüglich sieht es auf jeden Fall gut aus. Wie gesagt, beste Bewertung auf Google und Trustpilot, auch von verschiedenen unabhängigen Tests schon ausgezeichnet worden. Mit 125 Jahren Erfahrung für euch auf jeden Fall ein zuverlässiger Partner und ein zuverlässiges Netz, was euch auffängt im Fall der Fälle. Und besonders jetzt, wo die Tage kürzer werden, die Nächte länger, die Straßenverhältnisse verregneter und so ein bisschen anspruchsvoller, gefährlicher, ist das natürlich gut, einen zuverlässigen Partner da an seiner Seite zu haben. Mit den Weihnachtsangeboten könnt ihr sorgenfrei durch die Feiertage und das neue Jahr gehen und ins neue Jahr reinstarten, dabei auch noch sparen. Deswegen auf jeden Fall Challenge mal anschauen, da aufstellen, Gewinne mitnehmen und im Zweifel gern mal online darüber informieren, ob die AVD-Tarife für euch auch was sind. Anton, hast du noch was dazu?
Nur noch zu sagen, dass in der Challenge Tankgutscheine im Wert von 50 bis 200 Euro gewonnen werden können. So haben wir einen geraden Satz draus gemacht. Und deswegen da auf jeden Fall mal mitspielen und checken, ob ihr eventuell am Ende auf dem Treppchen steht.
Auf jeden Fall. Ich sage auch ehrlich, also so auf den ersten Blick denkst du so, ja, Tankgutschein, okay, passt. Auf den zweiten Blick, es gibt, glaube ich, nichts, was für mich funktionell sinnvoller wäre als ein Tankgutschein.
Ja, und tanken
auch immer. Solange du ein Auto zu Hause hast, tanken musst du halt immer. Was willst du machen? Also es ist wie Bargeld gewinnen eigentlich. Ja, gut. Das also zu AVD und deren Challenge bei uns in der App zu Spieltag 15. Und vor Spieltag 15 haken wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz am letzten Spieltag ein, nämlich im Maschinenraum.
Maschinenraum.
Und angekommen hier in unserem Maschinenkabüffchen nach Spieltag 14. Ich sag Kabüffchen, weil wir ja immer die Maßgabe haben, so Top 10 Spieler nehmen wir ungern rein, sprechen wir lieber so ein bisschen über die Aktionen und Leistungen, die unter dem Radar gelaufen sind am Wochenende. Das ist an dieser Woche oder an diesem Wochenende tatsächlich ein bisschen weiter unterm Radar, weil wir da irgendwie bei einer Grenze von 180 Punkten oder so uns bewegen. Trotzdem habe ich ein bisschen was mitgebracht. Und mein erster Spieler hat tatsächlich gestern Abend erst gespielt und ist Mamouche. Ganz, ganz oft kommt er nicht in Frage für diesen Maschinenraum. Am Wochenende fand ich, dass er trotz der Niederlage der Frankfurter gegen Leipzig unfassbar wirklich angeschoben hat die ganze Zeit. Also die ganze Hinrunde oder ich sag jetzt mal die erste Hälfte der Hinrunde fand ich schwierig, mit auf diesen Hype-Train aufzuspringen, weil ich die ganze Zeit dachte, Alter, das ist ein Spieler, wir reden seit eh und je darüber, was der für Qualitäten hat und dass der komplett liefern und auch wirklich mal den Rucksack aufhaben kann für seine Jungs, aber da fehlt einfach die Konstanz und da fehlt das letzte bisschen Cleverness in den und den Situationen und er hat mich nach und nach natürlich immer mehr überzeugt. Ich meine, wir gehen jetzt in die Winterpause und wahrscheinlich wird er Hinrunden-MVP. Also wenn ich mich nicht bis jetzt überzeugen lassen habe, dann muss man mir sowieso irgendwie jegliche Expertise absprechen. Mal grundsätzlich. Aber am Wochenende hat er mir nochmal so krass die Augen geöffnet, was für einen Motor der für seine Truppe wirklich aus der Position ist, die er bekleidet im Spiel. Klar geht er viel nach hinten, holt sich die Bälle ab und ist so ein bisschen mehr Freigeist als super gebunden da in der Spitze unterwegs. Aber wie der wirklich angeschoben hat, wie der versucht hat, die Mannschaft die ganze Zeit auf Pace zu halten, auf Trab zu halten, wie der eins gegen eins nach dem nächsten nimmt, die gefühlt auch alle funktionieren, wie der Abschluss am Abschluss kreiert, wie der die Standard alle mit einem Zuchter reinprügelt, dass du jedes Mal denkst, oh, jetzt könnte es passieren. Also, es waren in Anführungsstrichen nur 97 Punkte gestern, was ich aber auch super solide für einen Stürmer ohne Scorer finde. Aber diese 97 Punkte haben sich während der Partie gestern angefühlt wie eine MVP-Performance, wenn du das Spiel für dich entscheidest.
Darf ich dich fragen, ich möchte nach einer Prediction fragen, wann du glaubst, dass Mamouche als nächstes auf der 1 abgelöst wird? Also an welchem Spieltag?
Boah. Das ist tough. Warte, ich schau mal kurz rein. Also Kane ist natürlich direkt dahinter, aber von dem wird es ja jetzt in der Hinrunde nichts mehr. Lass mich mal schauen. Wir haben Mamouche 2918, Kane 2789, Kimmich 276. Und das war nämlich das, was ich im Blick haben wollte, weil ich kann mir vorstellen, dass die Konstanz eines Kimmich halt irgendwann diese Performances von Mamouche outperformen wird. Also wir haben auch in dem Podcast letzte Woche oder in dem Stream lang darüber gesprochen, dass wir beide bei Frankfurt keinen Einbruch, aber einfach ein bisschen weniger Overperformance sehen in der Rückrunde. Und ich hatte so ein bisschen die Bedenken angemeldet, dass ich sehe, dass Frankfurt zu abhängig von auch dieser Symbiose zwischen Mamouche und Ekitike ist. Und ich glaube, dass beide darunter leiden würden, wenn der andere mal ein bisschen abbaut und dass die Wahrscheinlichkeit halt super krass erhöht, dass es weniger Punkte insgesamt bei Frankfurt werden, weil du nicht mal nur von einem Spieler, sondern von zwei abhängig bist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Mamouche wird also auf diesen Schnitt der 208 Spieltagspunkte, das ist absolut wahnsinnig, gesehen, wird der krass abbauen in der Rückrunde. Ich sage, Mamouche spielt nicht über 130, 40 Schnitt, was immer noch brutal ist, was aber weit weg von 200 ist. Ich sage, Kimmich wird weiterhin auf 197, die er aktuell fährt, vielleicht nicht unbedingt, aber so ein 170er Schnitt spielt er hundertprozentig und ich schmeiße jetzt einfach mal rein, Spieltag 19 ist vorbei für Mamouche auf der 1.
Das wollte ich auch sagen, Mann. Egal, dann sage ich 20.
Ja, okay, sehr gut. Habe ich jetzt natürlich viel um den heißen Brei herumgeredet.
Ich wollte auch gerade sagen, Politiker, ob da irgendwann noch die Antwort kommt oder ob du die Frage komplett umschiffst. Aber wir haben es ja noch geschafft.
Ja, wir haben es noch geschafft. Nee, ich glaube, Rückrunde wird echt weniger und bei den Bayern nicht unbedingt. Deswegen Mamouche an Spieler 19 auf der 1 abgelöst. Auf der 2 oder jetzt einfach nur der Zweitgenannte in meinem Maschinenraum diese Woche. Es musste natürlich eine Mainzer werden nach der Performance und es ist für mich dann Aminu Sieb geworden. Lee können wir aufgrund unserer bekannten Regel nicht mit reinnehmen. Sieb für Burkhardt sehr früh eingewechselt worden. Da dachte ich schon, boah, Alter, ohne den Jungen, der da echt die letzten Wochen sehr, sehr entscheidend für die Mainzer war, das Ding heute gegen die Bayern zu wuppen, wird mehr als hart. Sieb kam rein, liefert einen Assist, liefert eine, ich glaube, eine abgeprallte Torvorlage war es dann jetzt sozusagen am Ende. Anderthalb Scorer, sagen wir mal, mitgenommen beim 2-1 gegen die Bayern. Auch nach dem Spiel gelobt worden, dass es sehr gut funktioniert hat. Bei Sieb ist ja irgendwie nach wie vor scheinbar die Match-Fitness ein Thema. Einfach so seine Ability, da seine Fitness komplett auf 100% zu heben und die da auch zu halten, die ist anscheinend noch nicht so ganz da, wie sie bei einem Profi da sein sollte. Ich weiß nicht, ob es ihm früher oder später zum Verhängnis wird, dass da vielleicht so rein interpretiert ein Stück weit die Disziplin fehlt. An sich hat er aber brutale Qualitäten, ist so ein geiles Kraftpaket. Der gibt mir so ein bisschen, und das ist jetzt sehr weit hergeholt, ich sehe ihn nicht als Spielertyp ähnlich, aber so vom Körperlichen und den Bewegungen her erinnert er mich ein bisschen an Shaqiri.
Ja, ist nicht ganz off, ist in Ordnung. Shaqiri noch so ein Stückchen mehr Flair, finde ich, und hier mal eine Traumbude, da mal ein Fallrückzieher, aber ist an sich schon okay.
Ich sag ja, vom Spielertyp her gar nicht unbedingt, aber so dieses so krass physisches Spiel dafür, dass du eigentlich nicht unbedingt die Größe mitbringst, aber halt siehst, also aussiehst wie 1,80 mal 1,80 in Höhe und Breite, so, weißt du, so dieses einfach krank bullig und heftige Physis gepaart mit diesem Tempo, also Sieb, wenn der sich wirklich auf diese 100% halt nachhaltig bringt und dann so final sein Spiel noch findet, weil der hat natürlich jetzt auch viel in Fürth als Neuner wirklich eingesetzt worden. Davor einfach der absolute Finisher für Bayern und Hoffenheim, glaube ich, auch in der Jugend vorher gespielt. Jetzt in Mainz spielt er so ein bisschen so einen Verkappten hinter der Spitze, meistens wenn er spielt neben Lee oder Nebel oder sonst wem. Jetzt für Burkhardt aber dann reingekommen. Irgendwann Unisivo dann als Stürmer wieder vor die Nase gesetzt gekriegt. Also der muss sein Spiel im Seniorenfußball noch final finden, habe ich das Gefühl. Gar nicht, weil ich sage, es ist jetzt schlecht, was er im Moment macht, aber weil ich bei ihm mehr als bei anderen Spielern, die im Moment das Level von ihm in dem Alter haben, das Gefühl habe, da kann es noch so hoch hinausgehen mit den Anlagen, die er hat. Ich bin sehr gespannt. Am Wochenende auf jeden Fall einer der Gamechanger fürs Spiel gegen die Bayern gewesen.
Und mich schiebt dieses Mainzer von der Tribüne mittlerweile sehr an. Ich habe das bis vor der Saison, wenn es davor schon ein Ding gewesen ist, nie mitbekommen.
Ey, ich weiß jetzt nicht mehr, wovon du redest.
Die rufen immer so Mainzer. Hast du nie gehört?
Nee. Und dann einfach immer Mainzer.
Ja, ja, ja. Es ist irgendwo, seitdem es bei denen oder wenn es bei denen gut läuft, ist das, glaube ich, ein Ding. So, das finde ich schon ganz nice.
Ja, ich kann es mir geil vorstellen. Muss ich mal drauf achten demnächst. Letzter Spieler im Maschinenraum, stellvertretend für alle Beteiligten in diesem Angriff des 2-0 für Werder Bremen, Zetterer mit seinem Volley-Unterschnittabschlag, die mir sowieso immer viel geben, wenn Keeper das technisch umgesetzt kriegen, solche Bälle zu schlagen. Da auf die rechte Seite auf Weiser, erster Kontakt super, zweiten direkt rübergeschlagen auf Dukes, der finisht das Ding, 8 Sekunden gefühlt von Tor zu Tor. Einfach mehr Liebe für saubere Konter und hier stellvertretend für Zetterer. Gepaart natürlich mit Weiser und Duxch.
Ja, extrem geiler Ball und mit 100, glaube ich, 78 Punkten, die er gerade gemacht hat, auch einfach ein geiles Spiel für einen Torwart.
Geil. So, Anton, viel zu viel geredet von mir die letzten 5 Minuten, deswegen darfst du jetzt gerne weitermachen. Wir kommen nämlich zum kommenden Spieltag, zu unserer Strategie oder vielleicht, also ich würde es gar nicht als unsere Strategie bezeichnen, ich würde eigentlich eher sagen, das ist ein Appell an euch alle, weil anders darfst du es nicht machen. Geh du mal gerne rein, was du am kommenden Spieltag siehst, wie man ihn angehen sollte, wenn nicht sogar muss.
Naja, also kommender Spieltag ist eigentlich schon ein bisschen wie beim ersten. Du musst versuchen, auf Biegen und Brechen dir 11 Starter ins Team zu packen, weil danach bei den allermeisten zurückgesetzt wird. Wer nicht zurücksetzt, für den gilt das natürlich nicht. Der macht weiter wie bisher, schaut auch ein bisschen in die Zukunft. Wer zurücksetzt, der muss jetzt radikal Schnitt machen, Konto, wie Janni immer gerne sagt, nullen. Alles raushauen, was geht, gucken, dass du 11 Starter reinbekommst und damit noch einmal Abfahrt in den Spieltag reingehen. Und bei uns in der Liga sind gerade zum Beispiel, wenn ich mal durchgehe, Daschner in 14 Minuten läuft ab, könnte interessant werden fürs Wochenende, Heimspiel gegen Heidenheim und Miyoshi ist gesperrt und Holtmann ist verletzt, dann zum Beispiel bei uns gerade noch drin, wer interessant ist, dementsprechend auch Bero, weiterhin natürlich spannend für das Spiel, ansonsten haben wir Swanberg drin, den ich mir als Starter vorstellen könnte, wir haben Jean Dré, wir haben Luca Netz, der zurückgekommen ist. Das heißt, da werde ich überall mitbieten und auf jeden Fall gucken, dass mein Team aus 11 Startern besteht.
Ja, sehr gut. Also eigentlich kurz gesagt, nur noch Startelf-Spieler rein, ja, sonst Kohle raus, alle Spieler raus und im Zweifel alles, was Potenzial für die Rückrunde hätte, aber für euch jetzt natürlich mit Reset egal sein kann, rausfeuern und im Zweifel mit 11 Mann in den Spieltag gehen und euren Elften mit 1600% Marktwert Overpay geholt haben, scheißegal.
Jo.
So machen wir's und gehen dann rein in den Spieltag, sprechen die einzelnen Partien mal ab, wo wir da was sehen, wer vielleicht diese Spieler sind, die den Overpay wert sind und starten natürlich am Freitag und beim Topspiel des Wochenendes, Bayern gegen Leipzig. Deine Prognose, Anton?
Meine Prognose ist ein 2:1 für Leipzig.
Wow, in München sogar, oder?
Wenn Harry Kane weiterhin fehlt, dann gewinnt Leipzig das in München.
Boah, das ist heftig. Okay, weil, also für mich ist es nämlich ein, auch wenn Leipzig das jetzt gut gegen Frankfurt gemacht hat, für mich ist das ein ungefährdeter Bayern-Sieg eigentlich.
Glaube ich
so,
nicht.
So, das ist jetzt, ich glaube, also ja, du sagst 2-1 Leipzig, ich sag 2-0 Bayern und deswegen wäre mein Take nämlich auch gewesen jetzt für diese Woche. Ihr seht die Aufstellung Freitagabend, ihr kennt das Spiel. Erster Call wäre natürlich Upa zurück in der Startelf. Ich glaube, das war eine Vorsichtsmaßnahme, weil du ihn gegen Leipzig da haben willst und er, glaube ich, bei 4 gelben Karten aktuell steht, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja.
Aber mein Call wäre halt gewesen, Bowie holen, Leimer holen, Goretzka holen, Pavlovic holen, Gnabry holen, Sané holen. Also alles, was irgendwie wackelt, Müller holen, Tell holen, einfach einpacken. Und wenn ihr einen Tell für 43 Millionen holt, weil ihr die noch über habt und dann auf den Spieltag spekuliert und dann spielt der Freitag nicht und ihr verkauft ihn halt wieder für was auch immer er im Moment wert ist. So, es ist wirklich egal. So, ihr müsst jetzt aus dem Kopf kriegen, keine Hemmung mehr. Die Spieler, wo ihr sagt, die könnten am Wochenende den Ausschlag geben und Bayern zu Hause auf einem Freitagabend ist aus meiner Sicht ein absoluter No-Brainer. Ey, in den Overpay, zahlen, was geht. Ich würde sogar einen Dyer, wenn ich jetzt die Kohle über habe und nicht mehr anders unterkriege diese Woche, ich würde 40 Millionen für einen Dyer zahlen, einfach nur, um diese Eventualität abzudecken, dass der Freitagabend startet und du ihn in deiner Elf hast.
Ja, immer angenommen, dass du halt die 40 Millionen in keinen anderen mehr pumpen kannst, außer eben in den Dyer, ja.
Ja, klar. Gut, aber also du siehst es ja wahrscheinlich trotzdem so, dass man Bayern jetzt einfach einpackt unter der Woche, aber dann sagst du ja wahrscheinlich Leipziger Raum und Co. genauso, oder?
Raum tatsächlich nicht. Ich glaube,
okay,
mein Take wäre, Leipzig mit der Formation, mit Nusa auf der Schiene, mit Henrichs auf der Schiene, mit den drei hinten drin, das hat zuletzt relativ gut funktioniert und ich glaube, dass es nochmal genauso gespielt wird. Dementsprechend auch mit Schlager und mit Kampel auf der 6. Alles wie bisher. Ich glaube, noch ein Spiel wirst du genau versuchen, so zu spielen, weil du gerade eingespielt bist. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch funktioniert.
Ja, gut. Also ich glaube auch, dass man mit derselben Elf nochmal reingehen wird.
Ah, beziehungsweise Gulaschi halt wieder im Tor statt Van de Voort.
Gulaschi statt Van de Voort, genau. Da wurde schon von Rose gesagt, yo, die Rotation, Entschuldigung, hat sich jetzt mal angeboten, weil Gulaschi halt auch nach Nacho und der ganzen Dreifachbelastung jetzt mal eine Pause holen musste. Aber das hat sich schwer angehört nach jetzt gegen die Bayern, wolltest du auf jeden Fall nochmal fit haben zum Abschluss des Jahres. Deswegen Gulaschi wieder rein, sonst selbe Elf. Ich würde halt sagen, ey, klar kannst du einen Nusa spielen, klar kannst du einen Orban spielen, klar kannst du auch einen Seiwald günstig reinwerfen, aber wenn ich jetzt Optionen habe, wo ich am Wochenende sichere Punkte und sichere ordentliche Punkte erwarte, dann würde ich tatsächlich von Leipzig Abstand nehmen. Du siehst es anders.
Ich würde auch Abstand nehmen. Also ich glaube nicht, dass die ein Kickbase-Rohpunkte-Feuerwerk in München abfeuern. Das ist auf gar keinen Fall. Also ich würde challenge-wise in dem Spiel niemanden aufstellen. Ich würde in meinen privaten Ligen aber keine Angst haben, jetzt, weiß nicht was, ein Nusa zu stellen oder ein Openda oder weiß nicht was.
Fair. Wir machen weiter mit Kiel gegen Augsburg. Gerne auch da deine Prognose. Ich greife vielleicht einmal kurz vor. Also wen wir da auf jeden Fall mal reinwerfen können, ist tatsächlich Maxi Bauer durch Rovelio, fünfte Gelbe. Mazzima irgendwie umgeknickt, Fuß verdreht, ist vorsichtshalber rausgenommen worden. Ich glaube, da wäre unsere Laienprognose, dass das reichen wird fürs kommende Wochenende. Aber Bauer, sehr günstiger Starter gegen Kiel, natürlich auch nicht uninteressant. Ich sehe trotzdem Kiel zu Hause, so Jahresabschluss, wirfst nochmal alles rein, bist jetzt auch auf 5 Punkte schon hinter Relegationsplatz, da wirst du am Wochenende nochmal alles daran setzen, zu Hause gegen Augsburg was mitzunehmen. Augsburg jetzt auch nicht so stark, dass du sagst, auswärts gegen Kiel, No-Brainer, ist eine Partie, wo ich sage, da kannst du mal einen günstigen Porat reinwerfen, da kannst du mal einen Skripski reinwerfen und auf einen Elfer oder Standards hoffen, da kannst du auch auf Augsburger Seite alles stellen, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, yo, da stelle ich mir 3 Spieler günstig in der Challenge auf.
Ja, Augsburg tatsächlich auch eins von 2 Teams, das auswärts schwächer ist als der BVB. Maxi Bauer gehe ich auch safe mit, weil als Kevin Schlotterbeck ausgefallen ist gegen Bochum, hat Maxi Bauer auch Start gespielt und da 118 Punkte gemacht. Also den würde ich mir auf jeden Fall auch notieren. Kostet aktuell auch unter 2 Millionen, also safe, no-brainer. Müsst ihr mitnehmen, wenn ihr noch eine Position offen habt in eurem Team. Und ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass Augsburg in Kiel 2-1, 3-1 gewinnen wird. Ich finde, also immer eine Frage, wen man sonst noch so hat, aber ich finde natürlich trotzdem einen Schlotterbeck interessant. Ich finde einen Tietz, einen Essende, einen Claude Maurice interessant. So, da kann man schon mal auch mit einem Janulis oder so einen ganz guten Pick landen. Ist aber auch da natürlich weit davon weg, dass du irgendjemanden einen garantierten grünen Balken andichten könntest.
Claude Maurice wieder Startelf, nachdem er jetzt, glaube ich, das zweite Mal auch nur auf der Bank saß gegen Leverkusen?
Gute Frage. Er saß ja auf der Bank und Retschbitschei hat ja auch nicht gespielt, gell?
Ja.
Ja. Keine Ahnung, also gegen Leverkusen hast du halt 2-0 verloren. Claude Maurice, ich sag Start. Ja, ich sag Start.
Alright, nehmen wir mit, gehen weiter zu einer für mich sehr interessanten Partie fürs Wochenende. Und wenn ich da zum Beispiel eben meinte, Leipziger, wenn du da jemanden mit Perspektive hast, wo du sagst, relativ sichere Punkte und Breakout-Potenzial, würde ich die Leipzigern vorziehen. Ich würde zum Beispiel einen Friedel einem Gerhard Reuter am Wochenende vorziehen. Bremen zu Hause gegen Union bedeutet für mich Potenzial für einen Sieg allemal, Potenzial für zu Null. Bedeutet für mich Bremer gerade natürlich die Schmieds und Duchs und Co. sehr interessant, Stay und die Konsorten da alle potenziell einpacken. Und ich würde sogar sagen, und das ist natürlich jetzt ein kleiner Vorgriff, aber soll mal so die Bremen-Relevanz aus meiner Sicht fürs Wochenende zeigen. Wir haben eben über Friedel gegen Brandt, so rum ist richtig gesprochen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Brandt auch am kommenden Wochenende noch mit kleinem Fragezeichen versehen ist, Dortmund in Wolfsburg auch irgendwie alles nicht so einfach, da würde ich zum Beispiel sagen, einen Friedel würde ich einen Brandt am Wochenende sogar vorziehen und da eher all in Bremen als all in Dortmund gehen.
Finde ich nachvollziehbar. Wenn Brandt am Mittwoch oder so schon safe, safe, safe Starter ist, habe ich trotzdem mehr Bock auf die Offensive, aber ja. Sehe auch keine 90 von Brandt nach der
Verletzung. Anderes Szenario, Duxch oder Girassi?
Ich gehe mit Duxch.
All the way Duxch. Okay, ansonsten vielleicht zu dem Spiel noch zu sagen, Vogt fällt ebenfalls mit 5 der Gelbe aus, Querfeld wird da aller Voraussicht nach reinrotieren. Und ja, ansonsten glaube ich Ausfälle, Sperren, Verletzungen, nichts, was jetzt schon klar wäre. Wir haben es jetzt aber, glaube ich, also habe ich so rausgehört, Anton, bei dir, du siehst auch Upside bei Bremen ganz klar. Ist auf jeden Fall interessant fürs Wochenende, oder?
Ja, denke ich mir auch.
Sehr gut. Hoffenheim-Gladbach. Netz zurück am Wochenende, damit eine Änderung in der Gladbach-Startelf, die sonst, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, auch wieder ohne Stöger nächste Woche relativ klar sein sollte. Auf Hoffenheimer Seite 1-2 Fragezeichen mehr. Ist jetzt aber auch nicht so, als würde ich sagen, ey, Hoffenheim so interessant im Moment, dass du da irgendwie auf nicht sichere Starter gamblen müsstest. Für mich ein Spiel, wo viel passieren kann, wo ich auch keine Schmerzen hätte, irgendwen reinzuwerfen. Aber das kann von 3-1 Hoffenheim bis 4-2 Gladbach alles werden.
Ja, für mich so gefühlt ein Spiel, das entweder 3-1 oder 1-3 ausgeht. Aber ja. Ich glaube, dass beide Startaufstellungen relativ fix sind, bis auf irgendwie ein, zwei Spots pro Team. Deswegen glaube ich, kann man da auch wenig falsch machen allgemein in dem Spiel. Bis auf halt aufs falsche Pferd setzen, aber.
Yes. Frankfurt-Mainz. Am Wochenende Frankfurt echt mit 2-3 Rotationen, die man so vielleicht nicht gesehen hat. Auch wenn Usun davor zum Beispiel in der Euroleague schon aufgetrumpft hat. Jetzt am Wochenende wieder Startelf. Richtig schöner Assist aus meiner Sicht. So dieser mit der Hacke weitergeleitet auf Brown, der dann natürlich auch perfekt finisht. Siehst du Usun zum Beispiel wieder interessant für nächste Woche?
Interessant, ja, aber ich glaube eher, dass ein Götze wieder spielt.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Wie siehst du das Spiel generell in Frankfurt zu Hause gegen Mainz? Mainz, ich würde jetzt mal mutmaßen, nachdem Oberschenkel direkt dick bandagiert wurde von Burkhardt. Letztes Mal, erinnere ich mich, war auch, glaube ich, irgendwas Oberschenkel, Muskelfaserriss oder so und nächste Woche stand er wieder auf dem Platz oder zwei später.
Das war dieses Krämpfe-Thema in Kiel, oder war das? Ich glaube, das war bei dem 3-0 in Kiel, wo er am Ende mit Krämpfen ausgewechselt worden ist. Das war kein Muskelding. Da war kurz die sicher. Angst, aber nee, da war auf jeden Fall nur Krämpfe.
Okay, weil ich hatte es so im Kopf, da habe ich es vielleicht auch falsch abgespeichert bei mir, dass da auf jeden Fall irgendeine Diagnose war, so von wegen, weiß ich nicht, Zerrung, Muskelfaserriss, whatever, und dann so wunderheilungsmäßig der doch schon wieder am Wochenende konnte, weil wenn der mit Krämpfen nur ausgewechselt wurde, dann, also war in meinem Kopf so, dann wäre es keine so große Überraschung gewesen, dass er direkt wieder gespielt hätte. Aber alright, passt. Wie dem auch sei, relativ dick bandagiert, Oberschenkel am Wochenende direkt früh ausgewechselt. Würde für mich tendenziell bedeuten, dass der am nächsten Wochenende raus ist, Sieb wieder starten darf auf Mainzer Seite. Aber natürlich auch ein riesen, ja, Argument für Mainz in Frankfurt wegfällt, oder?
Schon. Ich glaube aber trotzdem, dass das Spiel offen ist. Also ja.
Tendenziell aber eher Frankfurter als Mainzer, oder?
Aufstellen auf jeden Fall. Wobei du halt
ausgerechnet Amiri natürlich.
Wobei du also halt, genau, abseits. Ey, ausgerechnet Amiri, aber auch ausgerechnet irgendwie, ich finde, einem Paul Nebel traue ich das gerade zu, auf jeden Fall einen grünen Balken zu ziehen. Ich würde gar nicht mal sagen. Ich finde, man kann beide Mannschaften recht confident aufstellen, weil auch mit einem Lee kannst du zutrauen, wieder zu scoren. Du kannst auch sagen, dass ein Jens und ein Bell da hinten ordentlich ausputzen werden. Und natürlich werden die als 2-Meter-Türme ein bisschen mehr Probleme mit dem Tempo und dem 1-gegen-1 von dem Ekitike und dem Mamouche bekommen. Aber ich glaube auch da, dass du auf deine Punkte kommen wirst und hätte vor dem Duell auf beiden Seiten keine Scheu, meine Spieler aufzustellen.
Ja, was ich auch noch einwerfen wollte, Jens, sehr interessant jetzt wieder mit erstem Startelf-Einsatz, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig
Doch, tausche. Ja, der war jetzt nochmal 3 Spiele, obwohl er irgendwie fit gewesen
ist. Ja, genau, ich hatte überlegt, ob er letztes Spiel auch schon wieder durfte, aber ich meine nicht. Was ich aber auch noch fragen möchte, und das ist irgendwie, also ich komme gleich drauf, warum, aber was ist für dich, also Lee von Mainz, der ist für mich, ich habe so öfter mal den Begriff Phantom irgendwie für ihn benutzt, weil für mich ist das so ein Spieler, der ist nicht greifbar einfach. Der hat nichts, wo du so sagst, yo, darin ist er überragend. Der scored aber irgendwie immer. Das ist aber auch so einer, der mal 80 Minuten unsichtbar ist und dann mit seinen 1,73 irgendwie ein Kopfballtor aus 2,40 Meter Sprunghöhe reinschraubt. Also der ist für mich null greifbar. Siehst du das auch so?
Ja, der taucht einfach immer wieder irgendwo auf, gell? Der ist einfach dann zack, spawnt da im Strafraum im Fünfer, drückt das Ding über die Linie, Bude gemacht. Und
weißt du, was halt krass, also deswegen, ich muss jetzt auch wieder aufpassen, wie ich es formuliere, dass es nicht irgendwie mit einem komischen Gedanken rüberkommt, aber ich schwöre dir, das ist ein Muster, was du bei asiatischen Fußballspielern hast. So, das ist bei ihm so, das ist, ehrlicherweise war er natürlich irgendwann super hyped, aber so von seiner Art und Weise zu spielen, war das manchmal bei einem Kagawa so, der ähnlich gespielt hat. Das ist für mich zum Beispiel auch, wenn ich seit Jahren, wo ich nicht schlau draus werde, ist Kang In-Lee aus Paris mittlerweile, weißt du? Mhm. Super gehypt, zwischendurch in La Liga gewesen. Ich hab mir das immer angeguckt und dachte so, Junge, also, wo war der die letzten Jahre? Was hat der gemacht so? Wo kommen diese 18 Scorer aus der La Liga-Saison her? Wie kommt es auf einmal, dass der für Paris jetzt startet? Das habe ich, also ist jetzt natürlich nicht die größte Sample-Size, aber
Kamada, von Park Kiyotake, über
Kagawa, Inui. Ja, so genau, solche Spiele alle, die spielen alle so.
Ja, ist halt, ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass vielleicht irgendwie diese kleine, wendige Zehner-Position einfach eine ist, die man da recht viel hat und
spielt. Aber das sind ja auch alles so dieses, also zum Beispiel deutsche Spieler, die so, also
wer zum Beispiel Mario ähnlich Götze ist ein vergleichbarer Spielertyp
eigentlich. Mario Götze wollte ich gerade sagen, oder wer für mich auch super vergleichbar ist, ist so ein Armin Younes oder so.
Marco Marin.
Marco Marin, aber das sind alles Spieler, die, also natürlich hatten die auch mal ihre unsichtbaren Spiele, aber die sind so viel präsenter grundsätzlich im Spiel, weißt du?
Ja, aber auch irgendwie stärker mit Auf und Abs behaftet. Also ich kann mich bei Younes und Marin an sehr viele Hochs und Tiefs und so weiter erinnern. Und ich finde, dass so ein Lee schon einfach sehr, sehr konstant seinen Stiefel durchzieht. Und ich finde, der ist halt technisch super bewandert, der ist clever, der weiß, wo er zu stehen hat. So, das ist schon einfach ein Spieler, glaube ich, mit dem du als Trainer sehr, sehr safe rechnest und gar keine Bedenken hast Woche für Woche.
Ja, ich weiß nicht richtig, wie ich es erklären kann, aber so zum Beispiel, wenn wir jetzt mal reden Richtung Younes, Götze, Marco Marin und so, das waren alles trotzdem Spieler, die hast du mit so einem bestimmten Spielertypen assoziiert, so, weißt du? Also so ein Götze, der findet einfach brutale Räume, wo er sich grundsätzlich bewegt, das ist aber dann auch eher so der für den letzten Ball und so, weißt du? Ja. So dieser klassische Zehner. Ein Armin Younes ist so dieser brutale Tempo und 1-gegen-1 Dribbler einfach, ne, der super über die Qualität kommt. Ein Marco Marin, abhängig von der Phase, die er in seiner Karriere hatte, so, der hat zum Beispiel in Bremen schon ganz anders gespielt, als er in Gladbach gespielt hat, aus meiner Sicht, aber auch den, so, der war phasenweise auch eher so dieser Younes 1 gegen 1 Spieler, war phasenweise dann auch eher so ein bisschen dieser Dirigent oder der Zehner für den letzten Ball, aber wenn ich jetzt über einen Inui nachdenke, über einen Lee in Mainz nachdenke, das sind so Spieler, wo ich sage, die kannst du offensiv einfach überall reinschmeißen und die machen ihren Job, das sind aber keine Spieler, die ich so in einem Spiel in bestimmten Situationen an bestimmten Stellen erwarte. Weißt du, was ich meine?
Ja, im weitesten Sinne.
Ja, es ist schwer. Ich krieg's nicht richtig auf den Punkt gebracht, aber ja, ich irgendwie, weiß ich nicht, den Gedanken hatte ich eben so, dass sich das echt so ein Stück weit durchzieht.
Armin Younes ist auch tiefster Körperschwerpunkt im deutschen Profifußball.
Ja, unfassbar. Aber also richtig geil, dem zuzugucken, wenn der ordentlich auf Temperatur ist. Gut, wir machen weiter, weg von Lee und südkoreanischen Fußballern in der Bundesliga, hin zu Stuttgart St. Pauli. Und das ist für mich, also auf diese Partie müsst ihr wirklich all in gehen. Wagnumann für 85 Millionen incoming.
Wagnumann?
Ja.
Wie gut hat der gepunktet jetzt in Heidenheim?
Ich glaube, der also hat sogar assistiert, ne? Deswegen war relativ ordentlich, okay, so okay. Mit 130 oder was. Also ja, auch der macht im Zweifel, wenn du dann ein Gegentor kriegst und das Ding nicht super souverän schaukelst, macht er nur seine 80. Aber also, wenn viele da draußen werden jetzt in der Situation wieder sein, Burkhardt mal abwarten, was kommt für eine Prognose unter der Woche. 2-3 gesperrte Innenverteidiger, die du nur günstig ersetzen kannst oder. Viele von euch werden 50 Millionen haben. Haut die halt für Wagnumann auf den Kopf, wenn der auf dem Markt ist. Ich wollte damit nur sagen, Stuttgart, wenn ihr 5 Spieler auf dem Markt habt, die Sinn machen könnten, ich würde immer für den Stuttgarter gehen kommende Woche.
Ja, glaube ich auch. Ich finde vor allem, also der wird in den meisten Ligen vergriffen sein, aber wollte Made und den Lauf musst du eigentlich mitnehmen. Bei Wagnumann ist mir im Profil gerade aufgefallen, der hat Hölle viel gespielt, Mann. Der hat jetzt 91, 100, 100, 94, 102, 95, 97, 87. Der hat seit dem 7. Spieltag immer mindestens 87 Minuten gespielt.
Ja, ist krass, aber also siehst du, dass er jetzt am letzten Wochenende des Jahres dann nicht spielt?
Nee, aber so ein bisschen Angst hätte ich jetzt schon.
ja, fair. Also so einen Stadio zum Beispiel kann man auch mal holen und gucken, was dann an Aussagen auf der PK noch so zu holen ist. Ich würde selbst Keitel und Co. einfach, keine Ahnung, einpacken, was geht. So ein Spiel zu Hause gegen St. Pauli ist potenziell auch, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, aber natürlich eine Partie, wo du vielleicht nochmal den ein oder anderen reinwerfen könntest. Alle Stuttgarter interessant und eingangs hatten wir drüber geredet, Anton, Fehler vor Gegentor am Wochenende, wo du vielleicht noch mit der einen oder anderen Korrektur rechnest. Der Nübel-Case am Wochenende plus die Leute, die es gesehen haben, Schwäbe-Case in Köln am Wochenende in Verbindung mit Radetzky damals gegen Pavlovic aus zweiter Reihe. Das ist sind eigentlich die perfekten Fälle, um so ein bisschen das Vorgehen, die Handhabe mit diesen Fehler vor Gegentor bei Fängern-Geschichten zu erklären, oder?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich alle Szenen im Grunde genommen sehr ähnlich aussehen und man davon spricht, dass irgendjemand einen Ticken besser torwartspezifisch hätte arbeiten können, was natürlich auch immer in Anführungsstrichen steht, weil wir natürlich alle aus einer Nicht-Torwart-Perspektive hier reden und erzählen, aber sowohl bei Nübel als auch bei Schwäbe an dem Wochenende hatte man das Gefühl, ey, ihr kommt mit fast der vollen Hand dran und klappt den Ball irgendwie selber ins Tor. Könnte man den nicht auch drüber vorbei lenken, weiß nicht was. Und man hat sofort dieses, wenn er dran ist, kann er ihn halten im Kopf. Bei Radetzky war es damals ja auch das Ding, dass Pavlovic den Volley da reingehauen hat. Der war nicht ganz im Knick und man hat gedacht, ey, da machst du lieber noch einen Zwischenschritt und dann kommst du auch besser an den Ball dran und erwischt den ein bisschen voller als Torwart. Und überall, finde ich, ist das so schon ein Ding, wo man sagt, an einem anderen Tag, ein anderer Torwart in einer besseren Form oder weiß nicht was oder 5 Minuten später hättest du den gehabt. Und deswegen weiß ich es immer nicht, ob es reicht für einen Fehler, vor allem, weil jetzt der Ball von Paul Wanner da auch echt, finde ich, schon gut aufs Kreuzdeck gezogen worden ist, im letzten Moment so leichten Flatter noch mitnimmt. Deswegen finde ich schon immer auch schwer, das zu sagen und da sofort die minus 45 Fehler vor Gegentor draufzuhauen, wenn du die im Endeffekt auch vergibst, wenn der sich einen Ball ins Tor stoppen würde oder sowas.
Ja, sehe ich komplett. Ich finde halt, du kannst die Situation jetzt ganz gut mal so zu Rate ziehen, weil das, was du gerade gesagt hast, dass Wanner den zum Beispiel schon sehr, sehr gut trifft und der auch ziemlich platziert eigentlich kommt, wenngleich dann auch Nübel eigentlich so weit in der Ecke ist, dass er mit der Hand relativ satt sozusagen an den Ball kommt. Aber der Unterschied zwischen dem Tor und dem Tor gegen Köln, es war Kastrop, glaube ich, ne, der Schwäbe das Ding da reinhaut, ist halt dann so ein bisschen Schwäbe. das weißt du auch direkt hinterher, so, ja, der zeigt noch irgendwie an, von wegen Ball ist geflattert und so, aber der steht wirklich gut um den Schuss, der jetzt nicht mehr als durchschnittlich ist, abgesehen von dem Flatter-Effekt, den wirklich zu haben. So, und ich finde, bei Schwebe kann man halt wirklich tendenziell eher sagen, das ist ein Fehler und den müsste er haben, als bei einem Nübel, wo du sagst, ja, er kommt sogar eigentlich noch dran, aber der Ball ist schon gut platziert. Du hast als Torwart, so, du hast schon nur noch diese Flugspannung und nicht mehr dieses, du springst nur gerade so ab und kannst den Ball irgendwie sicher mit Kraft sozusagen abwehren. Und der Unterschied zwischen den beiden Abschlüssen und wie die Bälle platziert waren, das ist, finde ich, also daran kann man relativ gut dann mal erklären, so die Analysten, wir sind natürlich in Austausch mit denen und sprechen mit denen darüber, boah, Schwäbe zum Beispiel ist aktuell nicht als Torwartfehler bewertet, so ist das nicht einer und wo ziehen wir jetzt da die Grenze und wie machen wir es? Und ich meine, am Ende des Tages ist es auch völlig fein, wenn Opta oder wenn der Datendienstleister sagt, yo, wir gehen das in solchen Fällen generell so an, dass wenn man nicht ganz klar sagen kann, den muss ein Torwart halten und der will ihn fangen und der flutscht ihm durch die Beine oder was, dass man dann den Fehler vor Gegentor vergibt und in solchen eben gar nicht. Das finde ich auch völlig fein, aber trotzdem zeigt es halt, dass es echt Nuancen sind, die bei solchen Dingern dann im Zweifel mal entscheidend sind. Selbst wenn man auf den ersten Blick denkt, Alter, so, der ist da doch dran, wieso fischt der den nicht raus? Da ist echt, da sind wir eingeschlossen, Anton, aber gefühlt 90% aller Hobbymanager, gerade im Torwartspiel, wirklich so wenig drin, dass man das einfach super schwer bewerten kann, so aus Laiensicht, ne?
Ja, also ich wäre auch vollkommen fein damit oder kann es nachvollziehen, wenn man sagt, ey, in der Szene oder in den drei Szenen ist das für uns dreimal nicht optimal gelöst, aber dreimal kein Torwartfehler in dem Sinne. Für mich persönlich, wenn du mich fragst, den geschulten Analysten, und wenn ich die Punkte bei Kickbase machen würde, dann hätte Radetzky einen Fehler bekommen, dann würde Schwebe einen Fehler bekommen und bei Nübel ist es mir knapp zu wenig.
Ja, ich glaube, ich würde es genauso machen. Für mich wäre Schwebe der klarste Case tatsächlich. Ja. Radetzky wäre ich schon am Überlegen und Nübel wäre mir entschieden zu wenig sogar.
Ja, ey, aber bei Nübel ist natürlich für mich dann der Fehler ganz klar, auch als Mio-Besitzer, Mio vertändelt den Ball zu leicht.
Ja, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau vor Augen, aber das ist die Szene, die
du jetzt meintest. Ja, genau, eigentlich Ballgewinn VfB, er hat viel Zeit, er dribbelt sehr langsam an und dann irgendwann merkt Pieringer, ach ja, okay, wenn der sich gar nicht vom Ball löst, dann gehe ich halt mal hin und Mio setzt zwar noch nach, aber der Ball kommt zu Paul Wanner und dann macht's halt Peng.
Ja, aber da ist natürlich dann immer die Frage so, also für mich ist es halt kein Fehler vor Gegentor von Mio, so wie du es jetzt gerade erklärst.
Wenn er den theoretisch
Bitte?
Meinst du, weil er ihn theoretisch noch halten kann, oder was?
Genau, weil bei Fehler vor Gegentor ja auch immer so die Sache ist, verlierst du zum Beispiel im Aufbau den Ball, aber bist eigentlich nochmal als Kette dahinter formiert und verlierst dann halt einfach einen 50-50-Zweikampf, dann musst du halt sagen, okay, das ist jetzt kein Fehler vor Gegentor, weil das nicht komplett ursächlich dafür ist, dass hier ein freier Abschluss genommen werden kann oder sowas. Und in dem Fall ist es für mich, ja okay, der verliert den Ball und natürlich ist es ein super blöder Ballverlust, aber dass Wanner da aus 24 Metern draufhält, das Ding so flattert, du dann sogar noch drüber sprechen musst, ob der Torwart den halten muss oder nicht, da kannst du halt nicht Mio wirklich die Schuld an dem Gegentor geben, weißt du?
Ich würde sie ihm geben. Also ich weiß nicht, wie das bei dir wäre, wenn du in der Kreisliga auf der 6 den Ball verlierst und ja, klar, der Ander wämst das Ding rein und dann sagst du, hey Hüter, warum hältst du den nicht? Also ich glaube, das...
Ja, also natürlich ist es am Ende sein Fehler maßgeblich, aber es ist zum Beispiel, wenn du jetzt mal zwei Szenarien nebeneinander stellst, einmal dribbelst du als Sechser zwischen den Innenverteidigern irgendwie an, vertändelst da den Ball, hier zum Beispiel Karasor-Beispiel letzte Woche.
Ja.
Wenn du in der Position, in der Karasor dann den Ball bekommt, machst zwei Schritte noch auf den Torwart zu, schiebst ihn vorbei, so, das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, ich verliere als Sechser den Ball vor meiner Viererkette in einem Zweikampf, was auch super schlecht von mir gelöst ist, aber gegnerischer Stürmer nimmt aus 24 Metern Maß, geht nicht irgendwie in die Duelle mit der Viererkette und bolzen die aus 26 Metern rein, so Latte rein, Latte Pfosten rein, was weiß ich, so. Dann ist das aus meiner Sicht, ist das im ersten Fall ganz klar Fehler vor Gegentor, im zweiten Fall ist es natürlich auch der Fehler, aber es ist nicht der Fehler, der sozusagen dieses Tor mit maximaler Wahrscheinlichkeit heraufbeschwört. So, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber Bench...
Der X-Goal-Wert ist wahrscheinlich trotzdem 0,06 bei dem Abschluss.
Ja, aber dann sind wir da anderer Meinung. Also für mich ist es ein Fehler von Mio.
Ja, fair, aber zeigt vielleicht dann auch, dass ja, in ein paar Bewertungen du halt dieses Stückchen Subjektivität einfach nie rausbekommen wirst. Und ob dann da natürlich so viele Bewertungsgrundlagen wie möglich ansetzt und so viele Maßstäbe wie möglich und Präzedenzfälle und whatever. Am Ende des Tages wirst du es nie allen recht machen. Am Ende des Tages werden auch dieses Wochenende einige von euch sagen, warum wurde Nübel so bewertet? Und die anderen werden sagen, ja, ist doch klar. Dementsprechend vielleicht einfach nur noch mal ein bisschen zur Sensibilisierung. Auch wir intern, Kickbase intern, sind nicht immer gleicher Meinung, was solche Szenen angeht.
Jo.
Sehr gut, da haben wir noch drei Partien vor uns. Leverkusen-Freiburg, Leverkusen zu Hause, für mich immer ordentlich Upside. Freiburg unangenehmer Gegner, deswegen für mich beispielsweise Stuttgart erheblich interessanter. Und bei Leverkusen, Anton, müssen wir auch drüber sprechen, wie sieht denn die Startelf jetzt aus, mal ohne englische Woche wieder?
Mhm. Also ich glaube, hinten stellt sich von alleine auf, da wirst du mit der Dreierkette wie immer gehen, dass du Tabsoba und Hinkapi spielst, im Tor auch Radetzky ganz normal, auf rechts und links selbstverständlich Frimpong und Grimaldo. Dann ist jetzt die größte Frage eigentlich, wie du weitergehst. Ob du sagst, du siehst ein 3-4-3 oder das 3-4 oder 3-5-2. Ob du mit 2 oder 3 ganz vorne drin spielst. Ich fände es fast geiler, wenn du mit Andrich, Palacios und Xhaka spielst. Das gefällt mir irgendwie einfach ein Ticken mehr. Und dann vorne mit Wirtz und wahlweise Teller, der gerade ganz gut in Form ist, oder eben mit Terrier. So stelle ich es mir eigentlich vor.
Ja. Also ich sehe, dass dieses Dreierzentrum dieses Jahr auch irgendwie mehr Kompaktheit schafft, die dir halt so ein bisschen abgeht in manchen Spielen. Auch wenn jetzt ja am Wochenende, lass mich lügen, aber gegen Augsburg war es jetzt das 3-4-3 eher mit Teller und Wirtz, ne? Hinter
ja, Teller Therier und Wirtz sozusagen. Hinter Terrier.
Ja, also ich meine, da bist du jetzt auch mit 2-0 rausgegangen. Aber grundsätzlich sehe ich schon deinen Punkt, dass dieses Dreierzentrum dir dieses Jahr vielleicht einfach die Sicherheit verschafft, die du letztes Jahr einfach aus dem Fußgelenk geschüttelt hast und dieses Jahr dir ein bisschen mehr erarbeiten musst. Ich sehe dann aber auf jeden Fall, wenn es das 3-5-2 wird, eher Terrier mit Wirtz als Teller mit Wirtz, weil das, glaube ich, dann ein bisschen zu sehr so
da fehlt zu viel der Stürmer.
Zu viel
da
Zocker, fehlt ja zu viel wenig Abschlussspieler.
Ja, verstehe ich. Ja. Ja, ich glaube auch, wenn man, ja, also Palacios sehe ich auf jeden Fall wieder starten, nachdem er jetzt am letzten Wochenende wenig gespielt hat.
Ja,
aber was außenrum passiert, eigentlich relativ offen. Wahrscheinlich ist mehr Power in die Offensive legen und mit zwei Zentralen zu spielen und dafür mit drei Offensiven, auch wenn Schick wieder ein bisschen mehr Chancen hat, eventuell mit reinzuschnuppern, sehe ich das schon wahrscheinlicher, dass du da vorne...
Schick hat ja auch jetzt schon gut 25 Minuten oder so wieder am Wochenende bekommen. Mhm. Also
ja.
Ich denke auch, du wirst ja tendenziell dieses 3-4-3 eher wieder spielen. Terrier oder Schick vorne drin, vielleicht einfach 50-50. Beide sind, glaube ich, nicht ready für komplette 90. Terrier willst du trotzdem belohnen, wahrscheinlich jetzt nach Tor am Wochenende. Also meine Prognose jetzt einfach am Montagvormittag hier, ohne noch irgendwas über die Woche mitgenommen zu haben, wäre, wie du gesagt hast, die Dreierkette normal. Ich denke auch nach einem guten Spiel jetzt am Wochenende wieder Frimpong rechts, Grimaldo links gesetzt. Ich sehe genauso wie du Palacios, Xhaka im Zentrum tendenziell. Mhm. Und dann würde ich sagen, machst du sowas wie Wirtz, Teller, Terrier wieder und dann Schick zur Halbzeit entweder für Teller oder für Terrier und bei Tellerwechsel rutscht Terrier ein zurück.
Ja, oder Garcia für Teller, würde ich auch nicht komplett ausschließen.
Ja, ich also kann sein, aber ich denke mir immer so,
ich finde mehr Speed auch
geiler auf der Seite nicht.
Ja, ja.
Ja, aber das ist sehr persönliche Wahrnehmung, ja. Gut, aber dann, also Tendenz Leverkusen, auch die Jungs aus zweiter Reihe diese Woche mitnehmen, abwarten, was auf der PK kommt. Auf Freiburger Seite bin ich so, also kannst du aufstellen, weil Leverkusen dieses Jahr einfach nicht so übermächtig ist, dass du sagst, Freiburg geht da jetzt mit 500 raus und das war's. So Grifo und Co. kannst du auf jeden Fall alles machen. Ich sehe auch, dass du so einen Röhl und Höhler und so, die jetzt alle vielleicht nicht so super safe sind, über die Woche schon mal mitnehmen kannst, auf jeden Fall. Was ich jetzt nicht machen würde, wäre sowas wie Dingchi, der jetzt irgendwie eine halbe Stunde gegen Wolfsburg bekommen hat, wo aber alle um ihn rum gefühlt gescored haben, den dann irgendwie am Wochenende in Leverkusen riskieren oder so. Also den Kaderplatz kannst du dir dann lieber noch saven und warten, ob über die Woche noch was Geiles kommt.
Ja.
Vorletztes, Bochum-Heidenheim. Für mich auch eins, wo wir mal drüber sprechen müssten. Also, ist das ein Spiel für dich, wo du sagst, eins der beiden Teams siehst du so interessant, dass du sagst, ey, lieber da zwei Starter am Wochenende als zwei andere unsichere?
Ja, wer risikoaffin ist, ja. Ich habe tatsächlich auch am Wochenende 3 Bochumer in der Season Challenge gestellt.
Oha.
Es war mäßig erfolgreich, aber es war relativ preiswert und ich hatte mich für Bernardo, Ordetz und Dreves entschieden. Und zumindest Ordetz hat mit 128 Punkten eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut geliefert. Und die anderen beiden mit im Tor 32 und Bernardo 40 waren halt nix. Aber wenn du da irgendwie einen Sieg zu Hause gegen Heidenheim holst, dann kann auch das punktetechnisch ganz ordentlich aussehen. Und bei Dreves ist ja wirklich auch nochmal abzuwarten, ob der aus irgendwelchen Gründen dann tatsächlich für nächste Woche im Worst Case sogar rausgenommen wird. Also, keine Ahnung.
Riemann-Revival.
Ja.
Don't know. Das wäre wild.
Also, ich glaube es auch nicht, weil ich, wie gesagt, nicht glaube, dass der Feuerzeugwurf irgendwelche bleibenden Schäden hinterlassen hat. Aber dadurch, dass man auch so ein bisschen jetzt da rumtut und nicht wirklich klar sagt, was ist und ob es alles wieder gut ist, würde ich Stand Montag den Case auf jeden Fall nicht komplett ausschließen, auch wenn ich ihn vielleicht gerade bei 10% oder sowas sehe.
Ja, let's see. Aber dann sagst du, du siehst Bochum auf jeden Fall interessanter als Heidenheim.
Ja, muss eigentlich. Also zu Hause in Bochum, auch wenn du bei Heidenheim, finde ich auf jeden Fall mit einem Wanner, mit einem Hornsack, mit einem Sienza die besseren Fußballer hast, glaube ich, dass Bochum schon auch einfach kämpfen wird von der ersten Minute an, weil für die ist es jetzt so, das muss vor Weihnachten noch der erste Sieg sein, sonst steckst du halt richtig tief drin.
Ja, wenn Bochum das tatsächlich zu Hause ziehen sollte, dann vielleicht mal Kiel wieder ein Pünktchen zu Hause einsammelt gegen Augsburg, dann rückt das Ganze da unten auch schon wieder relativ eng zusammen, ne? Da hättest du Bochum 6, Kiel mit einem Punkt vielleicht 7, Heidenheim 10, Pauli 11, wenn da nichts kommt in Stuttgart, also ja, könnte nochmal Richtung Winter alles ein bisschen zusammenziehen. Oder du sagst halt, ey, Heidenheim gewinnt das in Bochum, Kiel und Bochum verlieren dementsprechend wieder. Und dann hast du da auf einmal als Bochum schon 10 Punkte fast auf rennendes Ufer.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Also ich muss sagen, ich ja weil vom Gefühl her einfach, aber wirklich nur Bauchgefühl, ist das für mich sogar ein X oder also ein X2-Spiel, wie man so schön sagen würde. Aber ich sehe schon den Punkt, dass Bochum da zu Hause alles dran setzen wird, um jetzt diesen Drecksdreier da noch irgendwie zu kriegen dieses Jahr. Und es ist für mich auf jeden Fall ein Spiel, in dem früher oder später viel Risiko eingegangen wird, was auf jeden Fall Raum für viele Punkte gibt. Ey, weißt du, was ich meine? Also entweder Bochum führt für und Heidenheim wird volles Risiko gehen auswärts, weil du das Spiel niemals verlieren darfst in Bochum, oder Bochum führt nicht und wird irgendwann wirklich aufmachen, weil du dir dann, glaube ich, auch irgendwann sagst, ey, ja klar, darfst du die Punkte auf Heidenheim nicht noch verlieren, die im Moment 16. sind, aber wenn du nicht jetzt zu Hause Heidenheim schlägst, wen dann?
X2 heißt aber auch, du siehst Heidenheim vorne, oder?
Ja, genau.
Okay.
Aber also das ist wirklich nur Gefühl.
Ja.
Also ich verstehe schon auch den Ansatz zu sagen, ey, Bochum zu Hause, die müssen. Gut, da vielleicht noch einmal, Gimba, fünfte Gelbe, Siersleben, günstige Option, falls ihr tatsächlich auch eher Heidenheim seht. Miyoshi natürlich jetzt mit Rot auch fehlend nächste Woche, Holtmann verletzt, macht natürlich auch wieder ein bisschen was in der Offensive da auf. Broschinski, der am Wochenende auch schon gestartet ist, würde aus meiner Sicht dadurch safe sein. Und ansonsten so, boah, du jetzt noch nicht gespielt, könnte aber mit ganz viel Glück vielleicht schon wieder eine Option sein. Ein Daschner, der irgendwie gefühlt zwischen Tribüne und Startelf die ganze Zeit am Pendeln ist, solche Jungs. Du hattest es eben auch schon gesagt, in der Office League läuft einer gleich ab oder ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile. Einpacken, abwarten und eventuell da irgendwie die 500.000 Starter für Heimspiel am Wochenende gegen ebenfalls abschiedsbedrohtes Heidenheim.
In der Office League ist Daschner über den Markt gegangen.
An dich?
Für 1,2 Millionen. An mich.
Ja, das kann man machen. Also ich bin nicht drauf gegangen, wahrscheinlich, also weil ich Heidenheim eher vorne sehe, aber für 1,2 Millionen kannst du da mal absolut gar nichts sagen. Naja. Gut, letztes Spiel, Wolfsburg-Dortmund. Anton, deine Prognose und dann sprechen wir über ein, zwei Personalien.
Meine Prognose 2-1 Dortmund. Erster Auswärtssieg BVB.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wolfsburg, Wundertüte, jetzt ersten Dämpfer mal wieder bekommen. Auch echt nicht gut ausgesehen aus meiner Sicht in Freiburg. Auch wenn man es dann hinten raus echt gut nochmal eng macht, aber das war irgendwie vorher relativ wenig. Hast du da das Interview von Arnold gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also, ich möchte ja nicht irgendwie jetzt menschlich irgendwas bewerten, worüber ich nichts sagen kann, ne? Und ich hatte zum Beispiel auch den Phrasenmäher mit Arnold gehört. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast.
Auch nicht.
Der auch echt cool und interessant war und wo Anton als sehr, Anton sag ich schon, Arnold als humble Dude wirklich rüberkommt und gut drauf ist, aber so in Interviews, wie oft gefühlt ist dieses Szenario schon gehabt, dass so die Leute gesagt haben, ja, Entschuldigung. Ja, da habt ihr ja hier irgendwie Anfangsphase wieder verpennt oder warum war zweite Halbzeit so viel besser als die erste? Und Arnold, also ja, oft erzählen Moderatoren oder da Journalisten auch einfach Quatsch und dann ist es auch völlig alright, das irgendwie richtig zu stellen als Spieler. Aber wo Arnold dann ganz oft irgendwie so entgegnet und sagt so, ja, nee, finde ich Quatsch, also wir haben hier nicht schlecht gespielt und keine Ahnung was, wo ich aber auch schon ein paar Mal wirklich da war und mir so dachte, also jetzt auch gegen Freiburg, das war jetzt keine Katastrophenperformance, aber da hast du dich halt schon abwatschen lassen dann teilweise und hier und da auch mal in Sequenzen wirklich vermissen lassen, da ordentlich dich aufzubäumen und so. Und das ist ja schon auch ein Muster, was sich jetzt nicht erst seit gestern zeigt bei Wolfsburg, dass du halt im Zweifel einfach mal nicht deine Truppe so mobilisiert kriegst, dass du halt richtig Gegenwehr leistest. Und da war jetzt auch, ich habe es nicht richtig gehört, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht zu viel werten, aber so wie ich es auf dem Schirm habe, meinte da halt Arnold auch wieder so, ja, nee, er hat gar nicht so gesehen, dass die erste Halbzeit viel schwächer als die zweite war, wo ich mir so denke, zu einem gewissen Grad kann man sowas natürlich auch immer schon droppen, aber ihr lagt halt 3-0 hinten und habt halt in der zweiten Halbzeit noch auf den Ausgleich gespielt.
Boah, fast. Nee, stimmt nicht ganz. Also die haben Tore 2 und 3 in der 51. und 61. bekommen.
Oh, okay, dann muss ich es zurücknehmen, weil ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob der Journalist gesprochen hatte von bis zum 3-0 und nach dem 3-0 oder ob er gesprochen hat von bis zur Halbzeit und nach der Halbzeit.
Weil auch das erste Kübler-Tor war erst in der 42. Minute.
Ja, fair. Ja, okay. Aber hast du das Spiel gesehen?
Nee, ich habe es leider nicht gesehen. Wir hatten
dann obsolet, die Diskussion jetzt anzufangen. Aber also Wolfsburg, Wundertüte. Dortmund auswärts eigentlich nicht mal Wundertüte. Aber ich habe auch im Gefühl, dass da ein bisschen was gehen kann. Trotzdem müssen wir darüber sprechen, dass Dortmund mittlerweile Tabellenachter ist. Wir haben es eben schon gesagt, punktgleich mit Bremen und Mainz. Wir müssen darüber sprechen, dass du mittlerweile einen Lürs dahin reinwerfen musst. Wir müssen darüber sprechen, dass Reyna auf einmal zum Gamechanger wird. Was ist da los?
Ja, also, ist spannend. Also nochmal kurz zu Wolfsburg geloopt. Ich sehe am Wochenende Swanberg starten. Ist mein Hot Take für Benze Dardai. Und stark. Bei Dortmund, ja, weiß ich nicht, kann ich wieder nicht so viel sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Reyna am nächsten Wochenende nicht startet, auch wenn er es jetzt eigentlich gut gemacht hat, weil ich schon das Gefühl habe, dass Brandt, wenn er denn fit ist, am Ende nochmal eins bekommt. Und wird ansonsten Waldemar Anton ist, glaube ich, auch komplett off. Also ich würde auch da nicht drauf spekulieren, dass da nochmal irgendwie ein Spiel in 2024 sich jetzt ausgeht. Adeyemi finde ich spannend, weil Gittens und Bayer natürlich jetzt auch wirklich ordentlich Kilometer in den Beinen haben. Klar, ja. Adeyemi auch frisch aus der Verletzung, lange gar nicht gespielt, jetzt aber auch wieder überraschend viel Minuten bekommen für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst. Deswegen sehe ich die Möglichkeit schon, dass er für einen von den beiden auf dem Flügel startet. Ich glaube aber auch, dass der einfach wieder 3-4 Spiele braucht, um in vollen Tritt zu kommen.
Ja, gerade bei Bayer muss man halt auch sagen, was hatte er nochmal? Auch muskuläre Geschichte irgendwas, ne? Was war das nochmal?
Muskuläre Geschichte oder irgendwas mit dem Knie? Ich glaube eher muskuläre Geschichte.
Knie? Nee, warte mal. Irgendwas war, boah, ich krieg's nicht mehr auf die Kette, aber auf jeden Fall war das ja da auch ein Rennen gegen die Zeit, dass er überhaupt für Gladbach fit wird und dann direkt wieder gestartet, Tank nur für 60 gehabt, dann wieder runter. Also da muss man halt auch auf dem Schirm haben, genauso wie Adeyemi, der jetzt aber schon ein bisschen mehr Zeit hatte, dann wieder zumindest langsam die Belastung hochzufahren, musste ein Bayer halt gefühlt aus der Kalten wieder, weil dir die Optionen gefehlt haben. Und das ist schon auch ein Argument, ne, dass Bayer jetzt vielleicht dann nicht in 2,5 Wochen das dritte Spiel wieder anspielen kann. Und da einen Adeyemi vielleicht auch noch nicht auf 100%, aber trotzdem dann ein Stündchen kriegt. Also finde ich auch interessant, gerade vor dem Hintergrund, dass wir beide sagen, Dortmund kann da was holen in Wolfsburg. Reyna Brandt finde ich ganz, ganz schwierig, weil eigentlich kannst du auf keinen Fall einen Reyna jetzt rausnehmen, finde ich, weil der schon auch, also der überrascht mich einfach immer wieder, was für ein smarter Spieler das eigentlich ist. Dafür, dass der dann so lange immer von der Bildfläche verschwindet, so bei Nottingham überhaupt keinen Fuß an die Erde gekriegt hat und so weiter und so fort. So, wenn er dann spielt in Dortmund, dann denke ich mir echt fast immer so, wow. Also wenn der mal wirklich Druck auf dem Kessel hat und formstark ist, dann kann da richtig was gehen. Und ich fände es komisch, wenn der nächste Woche nicht startet. Wenn Brandt aber wirklich fit ist, kommst du halt fast nicht drum herum, ne?
Wenn Brandt wirklich fit ist und fit genug ist, kommst du nicht drum herum. Und sonst wirst du wahrscheinlich in beiden Fällen wenn er irgendwie fit ist, wirst du in beiden Fällen auf jeden Fall eine 60-30, 70-20-Lösung sehen, glaube ich.
Ach so, nach Minuten. Ich dachte gerade, Anton, 60, 30, 70, 20, aber okay.
Nee, ich meine Minuten, ich meine nicht Percent. Und man muss ja auch sagen, dass Nico Schlotterbeck auf keinen Fall schmerzfrei ist. Also klar, Glück im Unglück, der ist nicht so schwer verletzt, wie er Anfang wahrscheinlich selber gedacht hat.
Was genau hat denn der jetzt eigentlich?
Ich habe keine Diagnose irgendwo man jemals gehört. Nicht, ne? Man weiß es nicht.
Also das ist auch wild.
Ja. Kann natürlich fast sein, wenn man das gar nicht gehört hat, dass das nicht mal ein Bänderriss gewesen ist, sondern irgendeine Art von, weiß nicht was, Zerrung, überdehnt, weiß nicht was.
Aber das kann ich mir, also so wie das aussah, also ich weißt du, was mein Gedanke war? Mhm. Es ist ein Bänderriss.
Glaube ich eigentlich auch.
Und du willst einfach nicht jetzt kommunizieren, yo, wir haben den irgendwie fit gespritzt und gerade so auf die Piste gekriegt hier und wollen uns dadurch angreifbar machen.
Ich würde am ehesten auch von einem relativ einfachen Außenbandriss ausgehen, den du mit irgendwie Fett stabilisieren und Schmerzmitteln schon für ein Spiel mal in den Griff bekommst.
Ja, oder für zwei jetzt.
Oder für zwei.
Ja, okay, aber dann gehen wir da auch mit. Schlotterbeck, da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Ja, nicht schmerzfrei, aber der wird starten
wichtig, nächste Woche wichtig, wieder. Ja, auf jeden Fall.
Und, ja,
obwohl denen, die ihn nicht verkauft haben.
Zum Beispiel nicht Anton. Ja, wir loopen rüber, wie du es eben genannt hast, und zwar in den letzten Programmpunkt für heute, in den Einkaufswagen. Und da kannst du, Anton, mal durchrushen, würde ich fast sagen, weil da viel sich doppelt aus unseren Abhandlung in den letzten 90 Minuten war.
Jannis Einkaufswagen.
Ja, doppelt sich ist, glaube ich, eher so ein bisschen eine Zusammenfassung. Wir gehen deswegen auch recht schnell durch. Wir haben Maxi Bauer, wir haben Leopold Querfeld, Moritz Buschinski, Tim Siersleben, Amindo Sieb, Giovanni Reyna, Marvin Pieringer hier. War auch ein Take von mir, weil ich den gegen Stuttgart ganz gut fand. Widerspricht sich natürlich ein bisschen dem, dass ich gesagt habe, ich sehe tendenziell Bochum vorne. Aber für alle, die es eher mit Bench halten, für die könnte Pieringer mit dem einen oder anderen Scorer in Bochum auch spannend werden fürs Wochenende. Marco Grill auf jeden Fall auch nochmal Starter in Bremen, nachdem er jetzt für den Ginmar gestartet ist. Und sonst Woltemade, Adeyemi, Swanberg auch noch Kandidaten, die interessant sein können. Woltemade ja safe, Adeyemi und Swanberg womöglich auch Startelf-Kandidaten fürs direkte Duell.
Yes, danke. Den Einkaufswagen, den wir hier die letzten Wochen etabliert haben, skippen wir diese Woche. Nicht, weil wir da irgendwie, keine Ahnung, uns jetzt die Zeit hinten raus sparen wollten, sondern eher, weil ja, wie gesagt, heute die ganze Folge irgendwie im Zeichen dessen steht, alles riskieren, selbst mit geringen Startelf-Chancen und so weiter, gucken, dass ihr die Woche irgendwie einfach am Freitag erst finisht, da eure Elf zusammen habt und dann auch volles Risiko fürs Wochenende geht. Deswegen, also abgesehen von den Leuten, die jetzt irgendwie verletzt oder gesperrt sind oder meilenweit weg von der Startelf, würde ich bei allen mal zumindest im Blick haben, ja, dass am Wochenende nochmal die entscheidenden Punkte geholt werden können. Und da braucht ihr jetzt eben auch nicht irgendwen unbedingt verkaufen, weil der die nächsten drei Wochen Millionen in den Keller rauschen wird. Alles egal, alles für Punkte am Wochenende. Und damit haben wir auch die Episode vor Spieltag 15 soweit fertig, Anton. Hast du noch was?
Ja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob wir Kommentare beim Podcast haben, weil sonst könnten die Hörer einfach, wenn wir keinen Einkaufswagen geliefert haben, ihren Einkaufswagen unter die Episode ballern, falls wir das haben. Und wenn nicht, habe ich, glaube ich, nichts mehr.
Also grundsätzlich sind Kommentare ja mittlerweile bei Spotify möglich.
Das denke ich mir nämlich auch. Ich glaube auch, die gibt es bei uns.
Die gibt es. Ich bin nur am Überlegen, ob wir einfach in den letzten Folgen keine Kommentare hatten oder ob die nicht öffentlich sichtbar sind. Weißt du?
Ich weiß es nicht.
Ja, wisst ihr was? Wir machen, also kommentiert einfach und wir werden ja sehen, ob sie öffentlich sind. So machen wir's, Anton. Dann, ja, danke nochmal für den kleinen Hint hier an der Stelle. Ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer euch natürlich eine gute Managing-Woche zu wünschen. Gute Punkte am Wochenende und hier auf jeden Fall dem lieben Jan nochmal die Krone aufzusetzen für einen brutalen MVP-Tipp am Wochenende. 303er-Tipp bei Player, der Stand jetzt mit 302 Punkten MVP wird.
Ja.
Das nenne ich mal Expertise. Boah, langsam stolper ich hier auch ins Off. Also, Expertise von Jan, der, das kann ich schon mal vorwegnehmen, Stuttgarter ist, sich hier mit meinen Stuttgart-Lobeshymnen in den letzten Monaten sehr verbunden fühlt. Danke dafür und viel Spaß für die Bühne, die dir jetzt am Ende gebührt.
So, Jungs, einen wunderschönen Montagmorgen, / Vormittag, nach diesem traumhaften Wochenende mit richtigem MVP-Tipp, Spieltagssieg in beiden Ligen von mir und natürlich die 3 Auswärtspunkte vom VfB. Ja, einfach ein Traum. Jungs, schöne Grüße an euch, Anton, Janni und Bench. Macht ihr super mit dem Podcast, macht weiter so, macht immer Bock zuzuhören. Auch wenn Bench immer vom VfB schwärmt, einfach ein Traum, ein Genuss für die Ohren. Und ja, ein Gruß auch an meine 2 Ligen. Einmal die Arbeitskollegen, die Söhne Hermanns. Jungs, macht euch nichts draus. Ihr gewinnt vielleicht auch mal wieder einen Spieltag. Und natürlich an meine langjährige Liga in der 5. Saison jetzt schon. Die Semmelfänger. Jungs, Martin, Konsti, Dani, Michel, No, Jascha und Nick. Ihr seid einfach Nullen. Was soll ich sagen? 3000 Punkte Abstand auf dem 2. Ja, Kemira Bobo. Dui, dui.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.